Komm. Ja, hab ich es laufen. Lass mir laufen.
Lass mich auch gleich mal.
Ja, jetzt mache ich noch und dann bist du dran, Bo. Mach
mal. Komm, hier, Steak.
Ja, habe ich.
Lauch.
Ja.
Lauch, spring. Hoch.
Das war knapp. Hab ich.
Aber Parmesan.
Ja, Parmesan ist eingepackt.
Weiter. Nein, nicht da.
Willkommen bei McFeedel. Ja. Ihre Bestellung,
wenn wir
bitte.
Schon mal hier sind. Hallo, wir hätten gern 2 Cheeseburger, Veggie-Burger und...
ich nehme große Pommes.
Eine große Pommes, willst du was trinken?
Vanille-Shake.
Und dann 2 Vanille-Shakes. Kann ich kontaktlos mit Karte zahlen? Okay, super, danke. Okay. Tschüss. Okay,
weiter. Hier, Tomaten.
Hab ich, ja, Tomaten.
Nimm das Hack.
Ich hab das Hack.
Achtung, Käseball. Tee duck dich.
Das war knapp.
Alter, komm. Halbe Hand. Spring.
Oh, nein, warte mal. Ich will hier kurz in den Franz Keller rein. Ich will in den Franz Keller. Warum drückst du denn jetzt Pause, Digga?
Digi, Franz Keller, Fritz Keller.
Ich hab dir das schon mal erklärt. Fritz Keller ist der DFB-Präsident. Franz Keller, der Vater von Franz Keller Junior, der hat ein Weingut und hat ein Restaurant. Kann ich jetzt bitte da rein, um die 3 Michelin-Sterne für uns zu holen?
Okay, mach.
Danke.
Okay, warte.
Scheiße. Der Matthias.
Komm, Grillzange, Digga, nimm
die Grillzange. Hier, die Wasabi-Schleuder, nimm sie, komm.
Jawohl, Alter. Komm jetzt hoch, Zeit.
Hab ich, los geht's.
Raus, rüber.
Ja, ja.
Küche.
Ja, ja. Und rein da, rein.
Komm.
Willkommen in der Küche.
Oh, Alter, das ist so knapp, Alter. Digga. So, jetzt mach auf die Box. Mach hoch die Glosch.
Ich bin aber gespannt.
Eingangmenü.
Jawohl.
Zweigangmenü.
Ja.
Dreigangmenü. Viergangmenü. Fünf-Gang-Menü.
Ja, Digga,
Schlag ein, 5 Gänge.
Stunden später.
Freigeschaltet. Stammgast Nummer 3.
Ja, nee, ist klar.
Atze Schröder.
So, wollen wir anfangen?
Ja, aber sowas von, bitte.
Tut mir leid.
Was?
Ja, dass ich ein bisschen zu spät bin.
Ach komm.
Ist ja nicht meine Art.
Voll im Rahmen. Also wirklich. So.
Ist das neu?
Irgendwas nee, neu mit hier? Perwoll gewaschen, um nahtlos an die Sendung mit Pierre M. Krause anzuknüpfen.
Ich hab's ja bis heute nicht gehört.
Hast du was verpasst? Oder? Wirklich. Vor allem kam jetzt vor kurzem tatsächlich das erste Mal eine einzige negative Meldung zu dem Podcast. Und da schrieb eine Zuhörerin, ich finde das ganz schön despektierlich und gemein, dass ihr Tim ausstrahlt, obwohl er ganz offensichtlich ein bisschen angezwitschert ist. Finde ich ihm gegenüber nicht fair. Bisschen angezwitschert ist gut.
Das Geile ist, ich hab die Kommentare gelesen, weil das hast du ja auch wirklich zu Tode gepostet, muss man ja schon fast sagen. Da warst du ja richtig stolz auf diese Folge. Was soll ich eigentlich sagen?
Du hast die Kommentare gelesen.
Ich habe die Kommentare gelesen.
Wir waren bei Zwitschern.
Achso, und anhand dessen konnte ich ja so ein bisschen rückverfolgen, sind wir echt noch zu Sascha gefahren?
Ja, und wie?
Das war so die Frage. Waren wir bei Sascha? Ach, das war der Tag.
Ja, krass. Aber interessanterweise hast du mich das an dem Tag danach auch, hast du mich vormittags angerufen, hast gefragt, waren wir noch bei Sascha gestern? So, wie geht's dir denn, Tim?
Boah, eigentlich ganz gut.
Ja?
Ja, sehr umtriebig. Entgegengesetzt der allgemeinen Stimmung habe ich wahnsinnig viel zu tun. Allerdings selbst auferlegt Pflichten, weil wir ja uns schon sehr frühzeitig mit einer längeren Schließung auseinandergesetzt haben und wir sehr proaktiv auch in der Vergangenheit nach alternativen Einkommensquellen gesucht haben und haben da was gefunden, an dem wir sehr viel Freude haben. Das sind die Boxen.
Die Bam-Box.
Ja, und das werden wir, da sind wir gerade so in Gründung und versuchen dort das auf ein eigenes Standbein zu bringen.
Was ja das ist, was du immer am geilsten findest, ne? Gründen. Neu anfangen.
Ja.
Und nochmal richtig Dreck fressen und loslegen.
Ja, also es ist richtig harte Arbeit. Also,
das glaube ich.
Wir haben alle Mitarbeiter erstmal nach Hause geschickt. Das hat was damit zu tun, dass sie erstmal Urlaub abbauen müssen, damit wir weiter diesen Kurzarbeitergeld Anspruch behalten. Das sind immer so wahnsinnig wahnsinnig komplizierte Bedingungen, die dort erfüllt werden müssen, von denen man sich vorher keine Gedanken gemacht haben. Also das, was so sehr salopp in der Öffentlichkeit formuliert wird, dass das alles so sehr großzügig und alles sehr vor so und ist ja alles da. Das stimmt wirklich nur bedingt. Da sind komplexe Vorgänge dahinter zu berücksichtigen, die ihresgleichen suchen. Ich habe jetzt, nee, da sprechen wir gleich drüber.
Die Werbung.
So, unser heutiger Werbepartner hört auf den Namen Motatoes und ist auf der Homepage www.motatoes.de zu finden. Und was ist das? Das kann ich euch ganz genau sagen. Motatoes rettet Lebensmittel und verkauft sie dann mit bis zu 90% Rabatten weiter. Was sind das für Rabatte bzw. für Lebensmittel und Produkte? Es sind die Produkte, die aus folgenden Gründen dort landen. Überproduktion, Fehldrucke oder falsche Verpackungen, saisonale Produkte, kurzes oder teils überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum. 15% extra Rabatt gibt es selbstverständlich auch. Einfach den Code FITEGASTRO eingeben und dann tut ihr nicht nur euch, sondern vor allem auch unserer wunderbaren Welt etwas Gutes. Denn über ein Drittel aller Lebensmittel landen mittlerweile im Müll. Das muss man sich mal vorstellen. Das entspricht pro Jahr etwa 1,6 Milliarden Tonnen Food Waste und zwar weltweit. Also geht mal auf www.motatoes.de und sichert euch mit dem Code FITEGASTRO 15% Rabatt und tut allen Beteiligten was richtig Gutes.
Ich habe aber einen Podcast vorhin gehört von deinem Kompagnon Patrick Rüther, der bei Brand 1 gerade spricht, auch über die Gastronomie in der Pandemie. Und ich muss wirklich so ein bisschen zu Kreuze kriechen. Parallel dazu ein sehr empfehlenswerter Artikel in der Brand 1, wer nichts wird, wird, wird. Ja, von wegen Arsch geleckt. Ihr seid, also ihr Gastronomen seid wirklich... Eigentlich ist es ein Harakiri-Unternehmen, eine Gastronomie zu gründen. Das sind ja so viele Pflichten, denen ihr ausgesetzt seid. Es sind so viele Zufälle, die euch auf gut Deutsch wirklich den Arsch ficken können. Ihr seid natürlich dem Wetter geschuldet und. Mir war das nie so bewusst, dass es eigentlich fast schon geisteskrank ist, Gastronomie zu machen.
Ja, kann man so bestätigen. Die Pandemie macht es mehr als deutlich. Und ich denke auch, wenn... Wann schreiben wir das Ding aus?
Bald, ne? Ja, wie du wolltest. Das wird jetzt immer bald ausgestrahlt. Genau. In 10 Tagen.
Wenn es jetzt hier nicht wirklich langsam rabbelt im Karton, und damit meine ich die großkotzig versprochenen November- und Dezemberhilfen unangefochten in voller Höhe ausgezahlt werden, wird man sich in Zukunft mehr und mehr von inhabergeführten Gastronomien verabschieden können. Also das ist kaum noch zu bewältigen. Also wir, Patrick und ich, sind ja Inhaber geführt, sozusagen die Bullerei ist Inhaber geführt. Allerdings der Apparat, der derzeitig bedient wird, um überhaupt am Markt zu bleiben, das ist schon konzernorientiert. Also mit die Menge der Steuerberater, die Höhe der Anwaltskosten, die Verträge, die Bedingungen, die ständig neu zu strukturierenden Wirtschaftsgrundlagen unseres Betriebes.
Vorstreckung von Miete, hat Patrick erzählt.
Gelder, die wir bezahlen müssen, was wir vorstrecken müssen in Höhen, wo ich dann sage, boah, Alter, wie macht das? Wie macht das wirklich der kleine Gastronom, der nicht auf dieses volle Fund von uns sozusagen, was wir besitzen, zurückgreifen können? Und damit meine ich nicht nur monetär, sondern ich meine vor allen Dingen die Organisationsstruktur, um überhaupt einen Überblick zu behalten. Also dieser Gedanke, dass wir Wirte, und wir sind ja Berufsbezeichnung, ist glaube ich Wirt oder Gastronom.
Ich finde es sehr romantisch übrigens, Wirt. Ich finde das ist
ich
schön.
Ich mag das. Dass man sich vorstellt, der geht gemütlich abends um 6 zur Arbeit irgendwie, zapft da so einen halben Liter Bier ab, dann poliert die Gläser ein bisschen auf und dann geht's, dann rabbelt's im Karton. Wir sind Personaldienstleister, wir müssen Ahnung vom Personalwesen haben, vom Steuerwesen, von Kalkulation, Hygieneauflagen, Arbeitsschutz. Haben wir gerade gestern lange drüber diskutiert, was das eigentlich alles mit uns macht. Jetzt in dieser Krise müssen wir uns wirklich mit politischen, behördlichen Dingen auseinandersetzen, von denen wir so gar keine Ahnung hatten, auf die wir auch nie zurückgreifen wollten. Deshalb sind wir ja selbstständig. Wir wollten ja sozusagen unser eigenes Leben leben. Das ist eine Apparatur. Also ich wüsste derzeitig keinen Berufsstand auf der Welt, der so flexibel, allumfassend, wissend in allen Ebenen der Wirtschaftswelt geschult sein muss oder ein Wissen haben muss oder zumindest noch eine Traute haben muss, um sich am Markt zu behaupten. Ja,
siehst du, und da hätte ich bis vor kurzem noch gesagt, das ist wieder ein typischer Melzer-Spruch.
Ich sitze dir seit 2 Jahren gegenüber, jede Woche.
Ja, es ist ein typischer Melzer-Spruch, der von der Welt redet und der krasseste Job von allen. Und nun habe ich es nochmal mit eigenen Ohren noch gehört. Patrick sagte so schön, du kannst die Gastro oder das Restaurant nicht ausschalten wie ein Fernseher. Da hängt ein Apparat dahinter. Was für ein Apparat das ist, das hast du gerade nochmal deutlich
deutlich gemacht. Mir war das tatsächlich nicht so bewusst.
Was macht das, dass du Patrick glaubst und mir nicht? Was ist kaputt bei dir?
Das ist vielleicht die Seriosität, ich weiß es nicht.
Ist es das?
Kann schon sein.
Nur weil ich mal Pipi-Kacker sage oder was.
Mal.
Das ist mein Problem. Ich habe ein Zitat von mir genommen, dass ich auf dass ich
das ist gemein, ich merke es dann auch.
Na, ja, wirklich, das ist eine Unverschämtheit, dass ich mich auf den zweiten Blick mag und auf den ersten Blick bin ich eine Schlampe, aber
stimmt, na, so, das hast du bei Monika gesagt.
Ja, ich bin vielleicht manchmal etwas rüde in meiner Verpackung, aber du, wenn du wirklich mal dem Inhalt meiner Worte folgen würdest, ja, und versuchen würdest, das zu verstehen, was ich von mir gebe, dann wirst du auf lange Zeit niemandem gegenübersetzen, der mehr Wissen und Ahnung und Verständnis für das hat, was er eigentlich tut.
Ja, das ist so. Und die Hälfte ist dann natürlich auch...
Das bedeutet nicht immer, dass man Erfolg hat.
Ja, die Hälfte ist dann natürlich auch die Bewunderung, die ich für dich habe. Und dann kann ich nicht zuhören. Nein, aber auch, also ihr seid wirklich im Stich gelassen worden, auch von der Regierung. Das kann man nicht anders sagen. Und
ja, ich mag die Wortwahl nicht. Also ich finde die größere Herausforderung, ich habe es gerade am eigenen Leib erlebt. Ich bin auf einem Neujahrsempfang vom Hamburger Abendblatt gewesen,
der in diesem
Falle ja online stattgefunden
Remote.
Hat. Und wurde dort befragt zu einer der allgemeinen Situation der deutschen Gastronomie und habe eine Aussage getätigt, dass uns das verhältnismäßig gut geht, also die Atmosphäre, die Stimmung, wir sind noch voller Enthusiasmus, wir wollen noch angreifen, wir glauben noch, wir haben noch die Vision und die Hoffnung natürlich, aber die Konten sind geräumt.
Mhm.
So, das ist die Antwort auf eine Frage, die ich gestellt habe. Sehr deutlich, wie geht es der deutschen Gastronomie? Stimmungsmäßig sind wir noch da, aber die Konten sind geräumt. Daraus wurde dann über diverse, ich sag mal, Online-Medien, brauchen ja mal ein bisschen Clickbait, brauchen immer den großen Überschriftenskandal, in einer, ich sag mal, 3-4 Tage hat es gedauert, wurde schlussendlich mal eine Schlagzeile, ich hätte Bankrott angemeldet. Also ich hätte meinen Konkurs angemeldet. Was sowas von einer Lüge ist. Wenn ich jetzt diesen Begriff Lüge im Zusammenhang mit einer Presseveröffentlichung erwähne, dann kann das manchmal von den falschen Ohren falsch interpretiert und falsch genutzt werden. Weil wenn jetzt du Presse und Lüge zusammenfügst, kommt da ein Begriff raus, der derzeitig von vielen Idioten komplett falsch angewendet wird. In diesem einzelnen Fall ist es so, also man muss so vorsichtig sein mit den Formulierungen. Wenn ich sage, die Politik hat uns im Stich gelassen.
Musst du vorsichtig sein oder alle?
Ich finde eigentlich alle. Weil wir müssen wirklich, wir dürfen uns nicht in Plattitüden verlieren und Wortwahl ist so wichtig wie noch nie zuvor. Weil einfach die Gesellschaft spaltet sich gerade und jeder nutzt und filtert nur das raus, was er wirklich hören möchte an der Stelle. Die Leute, die Kacke über mich geschrieben haben, die wollten das hören, die wollen mich am Boden sehen, die wollen die Große, der Melzer, der ist pleite, Konkurs, insolvent, ne? Also, das ist gut. Was einfach Bullshit ist. Es stimmt einfach nicht. Ich spreche in den meisten Fällen, wenn ich öffentlich rede, für die allgemeine Situation der deutschen Gastronomie, weil man mir ein bisschen mehr zuhört als vielleicht einem Wirt am Rande von Kiel in der Vorortlage mit einem kleinen Wirtshaus oder so. Wenn der was sagt, dann hat das nicht so diese Präsenz. Wenn wir jetzt eben die Politik hat uns im Stich gelassen, geht das dicht in die Richtung vom Politiker-Bashing. Mhm.
Naja, aber wie nennst du das denn, wenn euch im Oktober 75% Hilfen eures Jahresumsatzes zugesichert werden und wenn ich recht zugehört habe?
Ist eine sehr gute Frage, ich weiß es gerade nicht.
Eben, und ich weiß, also ich will es nur kurz zu Ende führen. Bis zum heutigen Tage, wir haben heute den 15. Januar 2021, gerade mal so ein paar Anzahlungen gekommen sind von der Novemberhilfe.
Ja.
Also dann finde ich, und dann ist es ja offensichtlich auch so, dass sich die FAQs in Anführungszeichen ein bisschen verändert haben und auf einmal eine EU-Richtlinie. Also deswegen.
Die steht schon lange im Raum, nur dass sie jetzt anders interpretiert wird.
Das Kleingedruckte eben. Und da finde ich dann sage ich es wenigstens, finde ich, hat die Politik die Gastronomie wirklich im Stich gelassen.
Die Politik ist ein schwieriges Wort.
Ja.
Ich sag mal, die derzeitig Politik ausübenden Menschen an den Positionen, wo sie gesetzt sind offensichtlich mit vielen Situationen derzeitig allgemein überfordert. Bin der Meinung, dass sie auch um die Lösung der Probleme nicht die richtigen Fragestellungen haben und vielleicht sich auch nicht die richtigen Experten an die Seite holen, um vielleicht in Zukunft mal den einen oder anderen Fehler
zu vermeiden. Wer wären die denn?
Zu vermeiden.
Die echten Experten. Oder die richtigen?
Ich sag mal so, ich bin Inhaber der Bollerei. Trotzdem habe ich einen Anwalt für Verträge und trotzdem habe ich einen Steuerberater für meine Steuern. Trotzdem habe ich einen Experten, der für mich den Arbeitsschutz sozusagen strukturiert. Trotzdem habe ich einen Küchenchef, der auch hin und wieder mal die Rezepte kreiert. Trotzdem habe ich einen Betriebsleiter, der auf die Zahlen achtet. Ich hole mir Experten, damit mein Unternehmen so erfolgreich wie möglich ist. Mhm. Das kommt nicht alles aus meinem Kopf oder von Patrick. Das ist Quatsch. Wir holen uns Experten dazu. Und momentan präsentieren sich in den allgemeinen Medien immer wieder Menschen mit großspurigen Aussagen, wo sie sich manchmal gar nicht der Bedeutung bewusst sind. Manchmal pumpen sie viel zu früh raus, damit sie irgendwie ihre Schlagzeile haben und vielleicht in dem aktiven Wahlkampf sozusagen die Position zuerst bezogen haben, wissen aber gar nicht, dass sie, wenn sie eigentlich Eier hätten, müssten sie in Worten Taten folgen lassen. Und wenn sie das nicht können, müssten sie eigentlich auch mal sagen, okay, ich habe es falsch gemacht. Ich habe es verkackt. Und das kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Position bedeuten.
Also ich bin mir sicher, die eine oder andere
Aber weißt du, was ich meine? Ich würde, ich versuche gerade, ich unterhalte mich gerade mit ganz vielen Leuten drüber, eben auch aus den Medien, wo ich sage, das ist gerade so schwer, seine Emotionen im Griff zu haben. Also manchmal wirklich nur das zu sagen, was man denkt und fühlt und empfindet. Und das ist eben
vor allem als persönlich öffentlichen Lebens dann ja auch nochmal doppelt schwierig. Genau. Ne?
Dann aber zu wissen, okay, dann bin ich es einmal los und der Kern der Aussage stimmt. Die Form der Aussage ist vielleicht wäre dann in dem Falle etwas rabiater und würde dann von den falschen Leuten vielleicht instrumentalisiert werden, weil du weißt, wie es ist. Wir wissen alle gerade, in welcher Zeit wir gerade leben und wie schwierig das gerade ist, eine gesellschaftliche Einheit aufrechtzuerhalten, weil natürlich jeder seine persönliche Agenda hat. Und das Einzige, was mich immer sehr, sehr verletzt, und das ist das, was mich wirklich nervt, ist, wenn wir Zuschriften oder Kommentare in den Social Medien bekommen, dass was jammert ihr Gastronomen, denn euch wird doch so sehr geholfen. Ja. Wo ich sage, ja, das klingt ein bisschen so wie ein Heroinabhängiger, der sagt, ich höre auf mit Heroin. Aber der Zeitpunkt ist noch lange nicht genannt, wann. Ja, kommt es mir gerade vor. Und das heißt, alle denken, die Probleme sind gelöst. Die Probleme werden schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wären wir nicht so mörderkreativ und wären wir nicht so inhabergetrieben und hätten wir nicht so unbedingt diese brutale Leidenschaft für das, was wir tun, dann wäre, ich glaube, für anderen Branchen wäre schon sehr viel dramatischer. Sehr viel dramatischer. Aber wir greifen uns jeden Strohhalm und wir bewegen uns und wir ducken uns. Ich arbeite momentan 12 bis 15 Stunden am Tag, obwohl ich nicht ein einziges Essen verkaufe.
Und obwohl du eigentlich Urlaub hast.
Obwohl ich eigentlich, meine Urlaubszeit, aber ich kann mir das jetzt nicht erlauben, außer ich akzeptiere die Situation, wie sie ist, und das hätte Konsequenzen, die ich mir niemals verzeihen würde. Niemals. Jetzt ist es an der Zeit, Eier zu haben, Rückgrat zu haben, zu machen und zu tun. Kollegen, ich werde von vielen Seiten so dermaßen unterstützt und ich unterhalte mich mit so vielen Menschen aus der Gastronomie. Ich habe gerade heute ein Telefonat geführt, da habe ich dicke Backen gemacht. Das ist ein Gastronom aus Hamburg, sehr groß, mit vielen Unternehmen, und er sagte, es wird eng jetzt. Mhm. Das 4 Wochen noch und dann...
Sehr groß heißt Kette oder...
Mit diversen Projekten unterschiedlicher Couleur, und er sagt, wenn wir nicht einen Menschen bei uns im Eigentümerkonsortium hätten, der ausgleichen kann, wären wir jetzt insolvent. Und also, zwar auch nicht mehr zu verstecken. Ne? Also wir es gibt wahnsinnig viele versteckte Insolvenzen gerade.
Ab wann sieht man es, genau?
Muss man sich insolvent bedeutet, du kannst deine Kosten nicht mehr durch die Einnahmen decken. Wir haben in diesem Jahr, ich zähle jetzt den Januar nochmal zum letzten Jahr dazu, 5 Monate keine Einnahmen. Mein Catering-Unternehmen hat seit einem Jahr keine Einnahmen. Und es wird ja nicht, also die Vision dahinter,
Also wir werden sowieso heute noch darüber weitersprechen, weil unser heutiger Gast, Tim, ist auch im weitesten Sinne aus der Veranstaltungsbranche. Systemrelevant oder nicht, werden wir rausfinden. Ich freue mich auf das Fiete-Jahr mit dir. Ich bin mir sicher, es wird viele, viele schöne Gäste geben. Das heute soll so ein bisschen ein Neujahrsempfang sein. Hast du eine Gastwahl? Hast du einen Wunsch? Du hast einen Wunsch frei. Um den Gast oder die Gästin würde ich mich in diesem Jahr bemühen. Du hast quasi eine Carte Blanche an Gast.
Es gibt doch hier bei wie heißt denn der Talkmaster aus Amerika, mit der immer lustig ist.
Der eigentlich Engländer ist, der
Carpool nee, der ist richtig gemacht, lustig.
Oder meinst du Fallon?
Jimmy Fallon. Jimmy Fallon hat doch so eine Geschichte am Laufen mit einem Schauspieler. Der heißt wie?
Oh, das weiß ich nicht. Egal.
Ja?
John Oliver?
Nee.
Ich kann das
nee, googeln. Nee, Matt Damon.
Ah, ach ja?
Haben die nicht so ein Ding miteinander am Laufen?
Ah nee, hier, Justin Timberlake ist doch immer da.
Ja, der ist ja immer da, aber mit Damon, mit dem ist er sicher, glaube ich.
Okay,
immer.
Kann sein, also finden wir raus.
Ich glaube, mit
Damon. Wen soll ich holen? Jimmy Fallon oder?
Ich glaube, mein Matt Damon wird Matthias Schweighöfer.
Ach so, ja, das finde ich sehr gut.
Mein Matt,
ja, da gab es viele negative Kommentare. So, das hat Tim doch gar nicht nötig, sich so anzubieten.
Ich glaube, mein Matt Damon wird Matthias Schweighöfer.
Das finde ich gut.
Den penetrieren wir so lange, bis der einfach mal sagen will, nerv nicht oder irgendwie, das wird so.
Das
und ganz ehrlich, das sagen wir nicht. Und wenn er dann kommt, ne?
Ja.
Dann lasse ich ihn nicht rein.
Ja, oder wir beachten ihn gar nicht. Der sitzt dann da und wir reden die ganze Zeit.
So, da hätte ich Bock drauf.
Ich gut.
Also, das finde ich gut. Aber das behalten wir vor uns. Wir laden Matthias Schweighöfer ein und kümmern uns. So wie der uns missachtet die ganze Zeit. Ja. Ich bin mir das sicher, dass er schon was
nicht gehört uns, hat. Lass mich da raus. Er missachtet dich.
Mich missachtet er,
Du kennst die bekannteste Kirche Hamburgs ist welche?
Michel.
Genau. Oh. Unser heutiger Gast, der erzählt, dass sein Opa den Michel mit seinen eigenen Händen gebaut hat.
Das kann technisch nicht sein. Da muss ich jetzt mal ganz kurz googeln.
Aber ich mache das für dich, wann der Michel erbaut wurde.
Ja,
guck mal ganz wie strategisch du gleich denkst.
Das ist ja totaler Blödsinn. Das ist ja Quatsch.
Also, der Michel wurde erbaut.
Ja.
Im Jahr 1685.
Und jetzt lass mal ganz ruhig. Wie alt war denn der Opa?
Vor allem, wir werden den Gast mal fragen, wie viele Leute da so rangehen wie du. Viele sagen, krass, und du gleich so nie. Das kann ich nicht sagen.
Das ist doch Blödsinn.
Er hatte früher so eine starke Sozialphobie, unser Gast von heute, dass er sich nicht mal getraut hat, in eine Bar zu gehen.
Glashäufer-Umlauf.
Gehst du alleine in eine Bar?
Ja, sehr gerne.
Ja? Ich mach das auch gerne.
Klaas Häufer-Umlauf. Der hat eine Kontaktphobie. Ich glaube, der mag nicht gerne angefasst werden, ja. Der mag die Nähe von Menschen nicht so. Also die jetzt von fremden Menschen, ich weiß.
Okay. Er liebt, also nicht Klaas, sondern unser Gast, liebt den Film PS, ich liebe dich und tatsächlich Liebe. Also tatsächlich Liebe ist zumindest gut. Bist du ein tatsächlich Liebe-Fan?
Was ist denn das für ein Film?
Mit Hugh Grant und Heike Makatsch und mit alles, was Rang und Namen hat. So ein Weihnachtsfilm, so ein Episodenfilm.
Oh, der ist gut.
Ja, der ist super.
Der ist wirklich gut.
Wirklich.
Ernsthaft?
Ja.
Da ist auch so der Ministerpräsident von England, der mit der Putzfrau was hat.
Ja,
und
genau.
Der andere. Ist
nicht ganz, aber ja.
So, aber der ist gut.
Ja, finde ich auch.
Das ist mal ein Romantikfilm, den finde ich gut. Übrigens, Hugh Grant, sensationell. Wirklich, einer der Schauspieler.
Generell?
Nee, wo ich eigentlich, das war mir immer mit diesem Dackelblick, das war mir einen zu viel des Guten. Aber, wie heißt das? Goodbye 2020?
Hast du gesehen?
Death to 2020.
Ja, auf Netflix?
Brillant.
Findest du gut?
Hab ich das Ding abgefeiert.
Dann guck dir mal
Samuel L. Jackson, die Art und Weise, die Bilder hier, die Verpeilte aus, wo kennt man die eigentlich her? Die Blonde, die Engländerin, die Durchschnittsbürgerin.
Aus How I Met Your Mother hören wir gerade von Frank.
Geil. Also ein Mördercast. Brillanter Humor.
Ja.
So dermaßen auf den Punkt, das feiere ich.
Also,
sowas sehe, dann will ich Filme machen.
Ich hab's noch auf der Liste und du solltest dir The Undoing angucken.
Wen?
The Undoing. Ist eine Miniserie, ich glaube, 6 Folgen, auch mit Hugh Grant, mit Nicole Kidman und mit Donald Sutherland. Sehr, sehr gut.
Geht worüber?
Also Hugh Grant bekleidet eine Rolle, die man ihm so nicht, er wird eines brutalen Mordes beschuldigt. Ohne zu viel zu spoilern.
Habe ich das schon? Weiß nicht, ob ich
auf
das schon
Sky gesehen. Läuft das. Hast du Sky?
Nee.
Oh, wollen wir mal was versuchen?
Wollen wir
auch mal versuchen, wie andere Podcasts uns was zu erschleichen? Sky, das wäre doch mal was.
Nein.
Die könnten uns so mal ein Probeabo zuschicken.
Nein, das ist Blödsinn.
Ach, Tim.
Nein, das ist Blödsinn.
Mann.
Ich habe ja nur das eine. Habe ich Zugangsdaten für, da weiß ich, wie es geht und alles andere irritiert mich. Also das andere werde ich wahrscheinlich auch haben, aber ich habe ja nur das eine.
Ja.
Aber ich habe jetzt gerade ein Binge-Watching gemacht das heißt ja so, wenn man alles auf einmal guckt, ne?
Ach, danke, das wusste ich gar nicht.
Sensationell, Lupin.
Ja.
sehr geil.
Ja, ist nur das erste Kapitel, ne?
Ich weiß, und ich finde den Schauspieler auch geil, auch so ziemlich beste Freunde. Den ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der ist einfach so mit dem ganzen Art, mit dem ganzen Ding, aber gut erzählt, gut gemacht, ganz spannend. Und eine Undercover, fand ich auch sehr geil.
Ja.
Hatte mal so ein Ding, wo ich auch mal dran geblieben bin und das durchgeguckt.
Ja, ich bleibe auch
sonst gucke ich immer, ich glaube, das größte Kapitel bei mir auf dieser Plattform, wo ich diese Filme gucke, ist inzwischen mit ihrem Profil weitergucken. Ja. Langweilt mich aus.
Tim, bevor sich unser Gast langweilt, der ist ja auch draußen. Wir müssen weiter. Stimmt. Was ist denn neben das
Heute ist es wie ein Plaudern gerade mal. Sonst habe ich immer den Eindruck, am Anfang ist es Podcast. Heute ist es jetzt schon Plaudern.
Das ist ein gutes Zeichen. Was ist denn neben deinem Ego das Größte, das du besitzt?
Penis.
Unser Gast kann das toppen. Der hat einen eigenen Wald. Da kannst du aber bestimmt mal mit deinem Penis rein. Er mag keine Trüffel. Ich auch nicht. Ich mag keine Trüffel.
Doch, du magst Trüffel. Du magst Trüffelgeschmack nicht. Aber Trüffel magst du.
Nee.
Doch.
Seine Lieblingsinsel ist Formentera.
Das ist ganz geil, wenn jemand sagt, doch, doch.
Ja, das ist so schön arrogant. Also, doch. Hatte ich danach gefragt? Doch. Ich meine nicht.
Doch, doch.
Seine Lieblingsinsel ist Formentera, allerdings war er noch nie da. Finde ich ganz schön.
Ich meine, das mal gehört zu haben. Ja?
Er hat seinen eigenen, wie sich's gehört, seinen eigenen Weißwein und sagt, der schmeckt besser als der von Günther Jauch. Und teurer ist er auch.
Okay.
Er macht einen Podcast mit 70% weiblichen Zuhörer oder Zuhörerinnen, muss es jetzt ja dementsprechend
heißen. War er schon mal hier?
Eventuell war er auch schon mal hier.
Also bei uns meine ich jetzt.
Ach so, eventuell, weiß ich nicht.
Ja, was, eventuell ja oder nein? Bist du anwesend?
Eventuell ja.
Nein, nicht eventuell ja. War er schon mal da?
Ja, das sage ich doch nicht.
Wieso?
Ja, weil das ein Rätsel ist. Du hast das Spiel immer noch nicht verstanden.
Okay. Ist auf jeden Fall ein gutes Intro.
Er würde gerne Akkordeon spielen können.
Ja.
Er zitiert im Stegreif aus Rainer Maria Rilke und Marc Aurel. Ja, Philosophen, Dichter, Schreiberlinge.
Ist das der Inhaber von der Kneipe in Altona?
Kann der aus,
oder
aus
ist das für,
Aurel jetzt, zitieren?
Guck mal, jetzt weiß ich, wo der Name herkommt.
Also nicht Marc Aurel, Marc Aurel ist jetzt nicht der Sänger von DSDS, ne, falls du das denkst.
Nee, aber Aurel ist eine geile Absturzkneipe in Altona.
Ja, stimmt.
So, das ist Bermuda-Dreieck.
Stimmt.
So einen guten Abend nennen.
Kannst mal raten, wer neben dran wohnt. Unser Gast von heute wohnt seit neuestem erst in Hamburg.
Ja, dann weiß ich.
Er ist ein Hamburgensi.
Ja, dann weiß ich. Fahrradfahrer, ne?
Er ist Radfahrer. Mhm. Er hat ganz offensichtlich wie du einen Hang zur Farbe rosa, denn er hat eine rosa Küche zu Hause. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich nicht.
Jetzt weißt du es?
Hat er sie übernommen oder hat er sich eingebaut?
Ja, das fragst du ihn, glaube ich, besser
selber. Da würde ich gerne ein Foto mal von sehen.
Wie er die rosa Küche eingebaut hat.
Ja, weil ich auch gerade meine Küche ausbaue und ich habe auch rosa bestellt, also rosa Marmor.
Ja, da könnt ihr euch ja gleich
drüber unterhalten. Ich wollte ein rosafarbenes Waschbecken, rosafarbene Arbeitsplatte und so ein kleines Teilstück Spritzschutz, ich sag mal rosafarbenen Marmor ähnlich.
Ja, ne? Also rosafarbener Marmor ist schön.
Ja, es ist ein weißes Waschbecken geworden, eine schwarze Arbeitsplatte und so ein angepisster Drecksmarmor.
Ja,
also farblich ist das Ding so nach hinten los.
Vielleicht hat unser Gast heute noch, das ist mein letzter Tipp für dich, noch ein
Weißt du, wen wir gewinnen könnten als Sponsor für die Sendung? Weil das ein Ding
ist,
das würde ich
verkaufen. PlayStation 5.
Der Gucker.
Was?
Der Gucker.
Wie der Gucker?
Der Gucker.
Was ist das?
Der Gucker.
Der Spion.
Der Gucker.
Was ist denn das?
Das ist ein Wasserhahn.
Ah.
Da kommt kochend heißes Wasser raus.
Oder eiskaltes.
Oder eiskaltes, ja, gefiltertes Trinkwasser. Ja, und, Achtung, und ich bin ja wirklich jemand, der technisch einfach ein Stück Holz ist.
Mhm.
Und eine Funktion, wo du auch gefiltertes, kaltes Leitungswasser sprudelnd rauskriegst.
Aber du weißt natürlich, dass du enorme Heizkosten hast, ne? Wenn das da kochend heiß rauskommt. Also das kostet so viel Strompower, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ist das?
Ja, was denkst du denn? Meinst du, das heiße Wasser wartet da, nur weil der Melzer sagt, ich hätte jetzt gerne heiß für meinen Tee?
Ja, hätte ich jetzt gedacht.
Nee. Ich habe, als ich noch als Werbetexter gearbeitet habe...
Dann stelle ich das jetzt halt in Zukunft übers Wochenende ab, wenn ich es nicht brauche. Aber generell ist das... Mörder. Also die Cooker-Funktion ist auch die, ich am geringsten benutze. Aber das hier, wie heißt denn das? Wasser, der Sprudel hat Mörder. top. Ja. Top, top, top.
Also pass auf.
Kein Gerät, was dumm rumsteht. Also wirklich top.
Ja, wir müssen den Gast jetzt mal reinholen. Seine ersten Auftritte fanden in einem Netz-Mesh-Hemd in Neonfarbe statt. Weißt du, wer es ist?
Ja, ich habe keine Lust.
Du hast keine Lust?
Nö, habe ich keine Lust jetzt.
Soll ich ihm jetzt absagen?
Nö, aber das könnt ihr jetzt alleine machen.
Ja, also Herr Schweighöfer, Sie können gehen.
Das war's. Ist ja so. Ihr habt euch genug alleine zu erzählen. Ihr braucht mich nicht.
Vor allem, er ist unser dritter und letzter Stammgast.
Ja.
Sehr, sehr gewünscht, heutige Erfüllung. Magst du ihn begrüßen?
Nee, ihr macht das jetzt und ich frage ihn einmal, was der trinken will und dann gehe ich nach Hause. Oder? Bin ich da ziemlich auf dem Punkt?
Nicht schlecht. Ja, komm, sag den Namen.
So, kommen Sie rein, was willst du trinken? Was willst du trinken? Komm rein, Lockenkopf.
Ach, herrlich. Gut, dass du dich erinnerst. Bin richtig stolz.
Was willst du trinken?
Wirklich. Und dann noch an einem Freitag zeichnen wir auf. Ja. Am Doraden.
Ja, kommt der jetzt oder nicht?
Ich habe keine. Da, sieht gut aus.
Ich habe dich gehört.
Was?
Ich gebe hier nur die Tasche, habe ich bewegt.
Arschloch. Überhaupt nicht Arschloch. Das ist so dieses kleine, liebevolle Dissen, was ja einen guten Podcast auch ausmacht. Weil ich sag mal so, wenn wir jetzt so eine schmierige Einleitung, dafür ist ja Sebastian verantwortlich. Da weiß ja jeder, dass es gelogen ist. Kennst du das nicht bei einer Laudatio?
Total.
Also wir kommen ja aus dem Biss. So, wie viele Laudatien hast du schon gehalten?
Ja, wahrscheinlich.
Es heißt 100. Übrigens Laudation.
Und
Laudation.
Ja, ist ja auch egal. Aber je mehr man hält, desto unverschämter werden
sie. Also geht mir genauso.
Und ich weiß wirklich, die letzte war, glaube ich, noch beim Comedy-Preis, wo ich nur noch über mich gesprochen habe. Da habe ich mir über Gast und habe dann gesagt, viele im Publikum fragen sich, was macht einen Atze so beliebt und berühmt? Ist es das gute Aussehen? Ist es die animalische Ausstrahlung? Ist es der gute Geschmack? Und dann habe ich zum Schluss gesagt, ich sag's euch, es ist ein Gulasch aus alles. Und habe es auch bewusst grammatikalisch falsch gesagt. Und keiner hat gelacht, aber ich selber hatte Spaß und das muss reichen. Und deswegen verstehe ich dich zu 100%. Und außerdem, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage. Es war klar. Dass du nicht sagst, hey, ja, mein Gott, wie Florian Silbereisen.
Ja,
nichts hätte ich mir mehr gewünscht und ein Wunsch geht in Erfüllung. Ich meine, wenn du gefragt wirst, wen wünschst du dir hier, dann sicher mal Angela Merkel, oder?
Ja,
und Boris Becker.
Boris Becker, hätte ich auch Bock drauf. Ich mag Boris. Ich bin also nochmal ohne jegliche Form von Zynismus oder Sarkasmus. Ich bin ein Fan von Boris Becker.
Da sind wir schon in der Kulinarik, bevor ich die Anekdote vergesse. Und zwar war das hier in Hamburg im Hyatt Hotel und ich unterschreibe das, was du sagst. Also in der persönlichen Begegnung ist Boris ein super Typ.
Ja.
Richtig feiner, verbindlicher, auch teilweise tiefgründiger Typ.
Ja. Und du hast die Brille von Abby Tust bekommen, offensichtlich.
Genau, von dem der Spruch ist, du als Frankfurter, am Ring rief er rüber, ich ziehe ihn härter raus, als du ihn reinsteckst. So. Auf jeden Fall mit Boris im Hyatt an der Bar gesessen und irgendwann machte die Bar dann zu, dann sind wir aufs Zimmer umgezogen. Ich hatte die 100. Übernachtung hier im Hyatt, deswegen haben sie mir die Präsidentensuite gegeben.
Ist das so?
Ja, und Boris guckte so, auch schon gut Schlagseite und sagte, so große Zimmer haben die auch, so eher als Weltstar.
Ja.
Und den kann man ja auch mit wenig noch überraschen und erfreuen. Und ich werde nie diese kindliche Freude in seinen Augen vergessen, wie nachts um 4:30 doch noch mal ein paar Burger reingerollt wurden. Und das ist pures Glück.
Aber das ist kindliche Freude. Der hat ein ganz, ich habe nicht viel mit ihm privat zu tun gehabt. Einmal im Rahmen, also privat war im Rahmen einer Aufzeichnung einer Sendung, die hieß Boris trifft. Und damals waren wir in seinem, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, wir waren in seinem Anwesen auf Mallorca, was da gerade so ein bisschen brach liegt. Und wir haben gemeinsam einen Tag miteinander verbracht und unter anderem bewegten wir uns auch in seiner Küche. Und du hast gemerkt in dem Moment, da steht er nicht jeden Tag. So, da war ist mal die eine oder andere Schublade.
Das war sein erster Aufschlag in der Küche.
Es war so, die eine oder andere Schublade wurde auch überflüssigerweise geöffnet, weil er auf der Suche nach was war. Aber als er dann alles beisammen hatte und dann sozusagen, ich habe nichts gemacht, ne? Er hat dann sozusagen was gemacht. Diese kindliche Freude, als das Rührei auf dem Teller lag mit den Produkten, mit der richtigen, das war wirklich berührend. Und das meine ich ganz, ganz, ganz zynismusfrei. Das war wirklich schön. Kindliche Freude. Guter
Ausdruck. Wie ist das, Atze? Ziehst du deine Kopfhörer auf oder nicht?
Ich würde gern aus.
Musst du ja nicht. Ich werde jetzt nur
ganz, Gründen.
Ich werde nur ganz kurz beim Neujahrsempfang von Fiete Gastro Atze Schröder, unseren dritten Stammgast, begrüßen mit
den Worten.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt.
Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. So, und ein neues Empfang steht hier, ist ein Empfang, der zum Jahresbeginn, meistens im Januar, von Staatsoberhäuptern, also von dir, Tim, Persönlichkeiten, also von dir, Tim, Parteien, Verbänden, Vereinen, von dir, Tim, ausgerichtet wird.
Pures Glück.
Teil eines Neujahrsempfanges sind die Begrüßungen durch den Gastgeber, da komme ich gleich zu, weitere Grußworte, Reden und künstlerische und soziale, musikalische Darbietungen, das bist denn wieder du, Tim. Oft werden auch Teilnehmer dabei geehrt und wir ehren Atze, weil der ist unser dritter Stammgast. Der darf jetzt immer kommen, wann immer er will.
Wo bin ich jetzt da? Das geht gerade um mich.
Tim, ja, immerhin,
also, du hast wirklich, das Ding so eigentlich.
Ich.
Du hast eingestartet. Du hast gesagt, es geht um dich. Da wird mir wohl erlaubt sein, bei dem einzig interessanten Part an dieser Stelle, wo es um Ehrung geht, auch zu fragen, wo bin ich denn da?
Ja, gut. Das war mein Fehler. Du hast recht. Ich habe das wieder gnadenlos schlecht vorbereitet.
Nein, du hättest einfach jetzt mal sagen, übrigens, du bist der Podcast-Partner des Jahres. Und guck mal, wie gut ich sage ja Partner.
Ja, ja.
Du könntest auch einfach sagen, du bist Chef des Jahres.
Nee, wirklich. So.
Ja, ja. Also weißt du, auf welcher Höhe du bei mir angestellt
bist. Am Ende des Tages hast du wie immer recht.
Eine Sozialstudie.
und bevor ich das vergesse, ja. Ich könnte es mir leicht machen und sagen, heute ist Atze Schröder zu Gast. Fertig. Den kennt jeder, den mag jeder. Und die paar, die ihn nicht kennen, die kennen ihn halt nicht. Und die paar, die ihn nicht mögen, die mögen ihn halt nicht. Mache ich aber nicht, denn Atze ist nicht nur Comedian und Podcaster. Atze Schröder ist ab sofort auch Stammgastsfiete Nummer 3. Nach Monika Fuchs und Ingo Peters ist der Master of Dorade und King of Zeigen, wo der Frosch seine Locken hat, nun der dritte im Fiete-Bund und somit vollumfänglich berechtigt, den Dienst an der Kulinarikwaffe auszuüben und ins Fiete-Gefecht zu ziehen, wann immer er will. Eine Wahl hat der Neuhamburger freilich nicht, denn ein Fiete-Verweigerungsgesetz zieht hier in etwa so gut wie ein Topf Bolo auf einer Eisscholle. Dass Atze Stammgast werden musste, war klar, ist klar. Zum einen stammt er vom Stamm des immer gut gelaunten und positiv gesinnten Häuptlings Topherr vom Stamm der Stammgasttagen ab. Zum anderen ist der Evergreen des Schenkelklopfens beim Thema Kulinarik alles andere als grün hinter den Ohren. Wer ihn bei uns schon gehört hat, der weiß, wenn Atze erstmal durch seine rosa-blaue Brille zwinkert, ist noch jede Dorade freiwillig aus dem kühlen Nass gehüpft, um auf dem coolen Schoß des eng bejeansten Hamburg-Novizen dahin zu schmelzen. Apropos Fisch, Atze sagt, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir freitags Fisch essen, hätte er nicht samstags die Arztpraxen zugemacht. Und da wir heute bei der Aufnahme tatsächlich Freitag haben, verrate ich schon mal so viel. Die einzigen Fische, die es hier heute gibt, ist der Riesenmaulhai Melzer. Den gibt's übrigens wirklich, den Riesenmaulhai. Und ich, die flachwitzige Sprotte Merget, die heute im Teich der Fiete Neujahrsempfänge so lange fischen wird, bis das Teil so trockengelegt ist, wie es sich für ein Dry January eben gehört. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da und nun unser Stammgast bist, Atze Schröder.
Ja, weißt du, was mich irritiert an dieser Stelle?
Nee.
Danke für die Einladung.
Nee, jetzt geht's nicht mal um dich, Atze. Jetzt geht's mal hier.
Ich habe mich auch ganz leise nur bedankt, dass ich lebe. dass ich leben darf.
Dass in diesem Podcast der Eindruck entsteht, dass ich mich gerne reden höre.
wer sagt denn
ich
sowas?
Habe noch nie
zum Beispiel jemanden, eben alle auf dem Flur?
ich habe noch nie jemanden gesehen oder gehört, der sich so gerne reden hört wie du.
Ach so, meinst du?
Total.
Ja, aber den Text kann man doch sicher auch irgendwo runterladen, oder?
Ja, oder du sprichst ihn ein. Ich schreibe den und du sprichst ihn ein.
Nein, ich finde es ja gut, aber es wird immer länger und länger und länger. Also ich bin nach anderthalb Minuten bin ich ausgestiegen.
Dem Gast angepasst, ne? Also wir haben ja neben dir eine zweite Legende hier sitzen.
Herr Atze Schröder.
Ja,
Schön, dass Sie da sind.
Tim, da. Mein Opa hat übrigens den Michel
neu verklinkert. Achso, neu verklinkert.
Hier, du weißt ja, Anfang des letzten Jahrhunderts hat er ja gebrannt und ist von 1903 bis 1906 wieder aufgebaut worden. Und da war mein Opa im Spiel.
Was hat ihn nach Hamburg vertrieben?
Die Wurzeln sind ja hier in Hamburg.
Das wusste ich nicht.
Ja, und dann ging es irgendwann ins Ruhrgebiet und jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre.
Also Opa kommt aus Hamburg.
Genau.
Und wer ist denn ins Ruhrgebiet gegangen?
Opa.
Warum?
Damals der Arbeit wegen. 20er Jahre im Ruhrgebiet, Stahl, Schwerindustrie.
Das ist ja wohl Uropa dann.
Ich bin älter, als ich aussehe. Ne?
Ernsthaft?
Ja.
Der Opa 20er Jahre.
Mein Vater war Baujahr 24.
Oh, krass.
Ah ja?
Na hoppla. Ja, wie alt bist du denn?
Ich bin ein guter mit 50er.
Oh, der hat aber auch spät nochmal.
Ja, das geht ja auch bis ins hohe Alter, wie man an dir sieht. Ne? Ja,
Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ist, glaube ich, mit 82 noch Vater geworden oder 83.
Ja.
Ja.
Ja, hier, Jan Hofer ist mit 63 gerade auch nochmal Vater geworden.
Ja, Hofer ja, und Charlie Chaplin.
Gleiche Größe.
Ja, nee, aber, und dann hat er den Michel schön gemacht.
Ja, genau. Also, er hat mitgeholfen, den Michel zu verklinkern. Das Narrativ wird natürlich anders mit der Zeit. Mein Opa hat den Michel gebaut, so.
Also Michel, in meinen Augen eine der schönsten Kirchen.
Ich war wirklich, ich bin jetzt seit über 12 Jahren in Hamburg, ich war noch nicht da, ist das zu fassen?
Ja, einer unserer Freunde, dessen Vater wiederum, ist ja der, früher hätte man Hausmeister gesagt, von Michel.
Stimmt,
ja? Stimmt. Der alte Herm. Und wir könnten da sicher was für dich arrangieren.
Nein, weil die ist freundlich. Das ist, ich habe ja oft so mein Problem mit Kirchen. Also jetzt ohne die Religion in irgendeinen Duktus reinbringen zu wollen. Aber ich finde manchmal, dass so zum Beispiel auffälligerweise katholische Kirchen sehr oft sehr drückend sind. Also dass die oft mit...
Dunkel
mit,
oder was meinst du?
Ja, also wenn ich den Kölner Dom sehe, das hat... Also ich gehe da so rein... Und der umarmt mich ja nicht, der bietet mir ja keine Wärme an, sondern in dem Moment fühle ich mich kläglich klein und unterwürfig.
Darum ging es ja auch damals in der katholischen Kirche, ne? Ja, aber Schuld und Sühne, sich klein zu fühlen, Schuld.
Richtig, und manchmal sind auch so die bildlichen Darstellungen, haben halt oft was mit Schuld zu tun, mit Schmerzen, mit irgendwas. Und für mich ist ja Kirche, ich bin jetzt nicht sonderlich religiös im klassischen Sinne, eher sollte es ja so ein Ort sein, der Wärme, der Zufluscht, des Auffangs sozusagen. Und wenn ich erstmal visuell und atmosphärisch runtergebeugt werde, ohne dass da eine Physis dahinter ist, dann bin ich da immer so ein bisschen. Und der Michel hat genau das Gegenteil. Der Michel ist sehr weiß, ist sehr unschuldig, ist sehr hell, ist trotzdem sehr warm. Auch die Temperatur ist so 1-2 Grad gefühlt wärmer. Der Pastor... Sensationell.
Ja?
Mörder. Mörder-Typ hat der, ich sehe hier gerade einen Jan
Fetters. Schreibt den auf hier, der muss demnächst mal kommen.
Der Pastor
von Michel.
Er wäre ein großartiger Typ, also wirklich großartig.
Ist doch eine super Idee.
Der Pastor von Michel.
Ja.
Oder wir nehmen ihm Michel auf.
Warte ganz kurz. Eine schnelle Sekunde.
Über Familie Herm.
Ja, also ich muss sogar zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, ist das katholisch oder evangelisch? Das ist evangelisch wahrscheinlich im hohen Norden.
Hier spielt der Katholizismus nicht so eine große Rolle, ne?
Ja, das stimmt schon.
Aber es ist genau das, was Tim sagt, die meisten Kirchen sollen ja eben auch Macht darstellen, gerade die großen Kathedralen, und der Name der Rose, da geht's ja darum, dass eben so viel mit Schuld gearbeitet wurde. Ja, und das ist gut beobachtet, finde ich. Aber Kirchen sind natürlich auch immer meditative Orte, weil Beten ist ja nichts anderes als Meditation. Und wenn in so einem Ort so über die Jahrhunderte gebetet wurde, dann ist da meistens auch eine besondere Energie entstanden.
Darf man in der Kirche eigentlich essen?
Also nein.
Warum nicht?
Also das heilige Brot natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Regel gibt, dass man es nicht darf. Ich würde fragen, kommt auf die Idee, sein Essen mitzubringen?
Ich sag mal so, wenn ich jetzt bei Hagenbeck bin, also im Tierpark, da gibt es so ein Planetarium, wie heißt denn das hier mit Fischen? Aquarium.
Das ist gut.
Planetarium von Fischen.
Das ist schon ein Zitat. Planetarium mit Fischen.
Alles für dein Programm.
Den nehme ich mit auf die Bühne. Schenkst du mir den?
Schenke ich dir ja wirklich die Planetarium. Fischen halt. Da gibt es so eine Aufenthaltshalle und dann sitzt du da vor einer ganz großen Glaswand und kannst diese ganzen Fische beobachten und nimmst einfach diese Atmosphäre auch und du fährst wirklich runter. Das ist so ein Ruhepol bei Hagenbeck. Das ist auch, wo die Kinder, die setzen sich da vor diese große Wand irgendwie und dann macht man Picknick da und man schnabuliert ein bisschen. Cool. Und warum nicht in einer Kirche?
Meinst du, nur eine Vermutung, dass es ein kleiner Unterschied ist zwischen einem Gotteshaus und dem Ort der Ruhe und einem.
Ich finde das einfach,
Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen.
Ja.
Und so in der Kirche werden die immer so ruhig gehalten. Und das denke ich immer an der Stelle, wenn Jesus doch gesagt hat, und der war ja wahrscheinlich auch ein guter Typ und ein geiler Freier und Freak und ein Hippie, liebe deinen Nächsten.
Schöner
und so, das kann man ja auch alles unterstreichen. Und dass daran aus diesem Glauben oder aus diesem Konzept der Liebe so eine Institution wie Kirche wird. Das ist schon eigentlich traurig.
Aber ist doch eigentlich spannend. Also Kirchen haben ja auch was Spannendes. Manchmal sind es so die Sarkophage, die da drin sind. Irgendwie, da ist manchmal irgendein Gebein von irgendjemandem da beerdigt. Dann hast du diese kunstvollen Darstellungen, bildlichen. Manchmal sind es Figuren. Dann ist das edles Material, atmosphärisch, Kirche, Musik vielleicht auch noch. Und wenn du da einfach mal ein bisschen länger sitzen möchtest, was spricht da gegen eine Leberwurststulle?
Aber zu mitbringen, das wird er nicht verkauft.
Nein, dann mitbringen. Ja. Oh, warum nicht?
Vielleicht stimmt, ist ja auch sinnliches Vergnügen. Ja. Näher kann man Gott doch gar nicht kommen.
Es wäre sozusagen man sieht da nur einen die trinken. Kirche on the cake.
Aber ist das nicht, aber ist es nicht so geil? Also wenn wir beide jetzt mal, ja. So, ich sag, ja, komm Atze, wir gehen mal ein bisschen spazieren, lass mal in die Kirche rein.
Ja. Pastor.
So. Und dann setzen wir uns beide dann einfach schweigend, also nicht, müssen wir jetzt nicht, aber trinken Gläschen, Wein, essen und ich habe ein bisschen Käse vorbereitet. Und dann lehnen wir uns ein bisschen in diese harten Holzbänke zurück und dann, wie im Kino so. Und dann nimmst du einfach so gemeinsam mal diese, nicht in 10, 5 Minuten einmal rumlaufen, alles angaffen, sondern du atmest das richtig ein, kriegst leicht ein Kleben, wirst ein bisschen sentimental, fängst an, die Emotionen zu öffnen, bist du bereiter, kannst du, ich finde die Idee nicht grundsätzlich falsch.
Ach, du meinst aber jetzt gar nicht während der Messe, sondern außerhalb der Sprechzeit.
Nein, während der Messe würde ich das noch
feststellen. Ach so, okay.
Und während der Messe würde ich noch feststellen.
Nein, aber das letzte Abendmahl oder hier, als Jesus dann am, wo war es, am See Genezareth, aus 2 Brotkörben und 3 Flaschen alles? Wein, 10.000 gespeist hat.
Ja.
Das spricht doch alles für Essen und Trinken. Ja. Ne? Messwein. Schon. Ich meine, nicht umsonst sind ja bitte. Das ist alles Alkoholiker. Ja,
Myrre ist auch hier so.
Kannst du rauchen, das ist eine reine Jahrhundertidee.
Aber ist doch ein bisschen.
Stimmt. Das ist doch, man könnte doch Myrre rauchen. Es muss ja nicht immer eine Shisha sein. Und jeder, man kann sich auch mal schön einen rollen. Oder?
Und wenn du.
Jetzt meine ich, das ist gar nicht blöd. Und jeder, der schon mal was geraucht hat, auf jeden Fall das, was mir meine Freunde so erzählen.
Was man so hört.
Ja. Was man so hört.
Ich zum Beispiel.
Und wenn man sich dann auch mit der Fachliteratur auseinandersetzt, nach dem Konsum dieser Elemente sozusagen manchmal ein kleiner Hungerich auftaucht.
Stimmt.
Und dann bist du jetzt wie im Volksparkstadion, kannst du mit deiner hast du so einen Rotweinspender hinten drin.
Der durch die Bänke läuft.
Und dann läufst du durch die Bänke.
Mit
dann
so einer Fahne
dran. Ja, mit so einer Fahne dran. Also, und dann hebst du nur so ganz,
zu sehen,
ja. Und dann hebst du ein Fähnchen und dann wird er mal eingeschenkt und vorne. Und die Pfandbecher gibst du nicht zurück, sondern die werden an einer Sammelstelle für einen guten Zweck gesammelt. So wie Viva Con Aqua.
Ey,
und
schon ist eine Business-Idee draus. Ganz Hamburg in einem Konzept jetzt. Wir sind angefangen beim Planetarium, was ein Aquarium war. Dann ging es kurz in den Michel. Jetzt sind wir beim HSV und Viva Con Aqua. Also mehr geht nicht.
Und Veranstaltungsbranche übrigens. Ne? Also in den großen Hallen, in denen du ja auch so spielst, ist das ja auch so. Da laufen die Jungs mit diesen Tankapparaten zu. Und da man ja keine Sekunde von deiner Performance vermissen möchte und trotzdem aktiver Getränkeumsatz gemacht wird, kommen die Leute ja dann an die Plätze, wo man steht.
Sind also Messwein aus dem tragbaren Container sozusagen. Ja. Und zack, da rein.
Ja, und die laufen ganz unauffällig und haben den vielleicht auch unter so einem weißen Kittel versteckt. Also soll heißen, man sieht das Sponsoring sozusagen gar nicht. Und die haben ja die großen weißen Kleider an.
Der Messdiener.
Ja, haben ja diese großen.
Ministranten.
So, und dann sieht es mal ein bisschen aus wie hier der andere aus Frankreich.
Ja, aber auch die Versehrten sind ja immer willkommen.
Und weißt du, wie du die denn nennst? Du, weißt du, wie du die nennst, nein, die das ausschenken?
Der Messdiener.
Nee, das ist das Tetrapack.
nicht schlecht, Wortwitzalarm.
Ja, aber da kann man sich reinsteigern in so eine Idee.
Also das Konzept steht für mich.
Ja? Das kannst du ja sehen, Atze, warum Tim auch in dieser schweren Zeit mit der Gastronomie vorne weggeht mit seinen Ideen, weil, meine ich jetzt ernst, Kreativität am Start.
Das Einzige, was Tim da noch stören könnte, ist ein Lockdown. Aber ansonsten.
Ja, da wäre ich dran. Ja. Aber ich sehe ja jetzt schon den
Publikumsverkehr. Publikumsverkehr.
Ich sehe ja schon den Foodtruck draußen.
Ja.
So, Oblaten to go und solche Sachen.
Ja, aber auch mal überbacken und so. Ja. Ne?
Und weißt du, wann der geöffnet hat? Das steht auf den Oblatenzeiten. Nee, Oblatenöffnungszeiten, ne? Den habe ich jetzt verkackt. Du weißt, was ich meine. Oblatenöffnungszeiten ist ja auch scheißegal.
War im Ansatz
nicht jetzt. Spinnt weiter, dann steht da der Foodtruck draußen.
Dann steht der Foodtruck draußen, dann kannst du Plätzchen kaufen, also Oblaten kaufen.
Apropos Alkohol, so. Prost.
Hier, was haben wir denn da Atze eigentlich? Atze hat sein Lieblingsprosetto bestellt.
Ist das der, den er verkauft?
Nee. Ich würde normal nie trinken übrigens.
Ach, wirklich?
Kennst du das, wenn irgendjemand mal erfragt, sag mal, der Melzer, was mag der denn so gern? Und ab da hast du über Jahre entweder in der Garderobe oder im Hotel damit zu tun, dass immer dieses Ding, was du vielleicht spaßeshalber mal daher gesagt hast, in der Garderobe steht.
Wenn du jetzt, ich hab da neulich mal drüber nachgedacht. Ich hab ich bin eigentlich, kann ich mich von allen Dingen trennen. Von allem. Alles, was ich habe, alles, was ich besitze, physisch, ne? Also wir reden jetzt von, wovon ich mich schwer trennen kann, sind Geschenke. So, weil ich diesen Akt dessen, dass sich mir jemand was geschenkt hat, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz geil finde, das sofort zu entsorgen.
Das heißt, die Duftkerze hast du noch?
Ich habe sie noch, ich habe sie sogar angezündet. Steht bei mir auf dem Schreibtisch im Büro. So. Und das ist so, ich werde die auch nie wegschmeißen, weil denn ich schätze immer wert, dass mir jemand was schenkt.
Jetzt ist du freust es so, dich auch über Geschenke?
Geht's ich freue mich wahnsinnig über Geschenke.
Okay.
Nein, wahnsinnig. Doch, nochmal, das hast du falsch verstanden. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, ich sag mal jetzt gerade zur Weihnachtszeit als Kulinariker, ich diverse kulinarische, auch als alkoholische Genüsse geschenkt bekomme, wo ich manchmal denke, warum? Was mache ich jetzt damit? Und dann stelle ich sie erstmal ins Regal ganz lange, weil ich denke, also ich schätze das Geschenk wirklich wert.
Gib mal ein Beispiel. Wo hast du dich zum letzten Mal gefragt? Warum schenkt ihr mir sowas?
Ich sag mal, so ein Beispiel, wo ich mich überhaupt nicht für schäme, ist eine Flasche Wodka mit Unterbodenbeleuchtung und Goldpapier drin.
Nee, das ist so, also da würde selbst ich mich drüber freuen.
Ja, du bist auch noch ein härterer Proll als ich. Ja, aber ich muss sagen,
Kitsch, mit zu Weihnachten Kitsch kann doch gar nicht groß genug sein.
Ja, aber es ist ein Kack-Wodka mit Blattgold drin und Unterbodenbeleuchtung. Ja,
Blattgold, das hast du gerade verschwiegen.
Nee, ich habe
Blattgold war mit drin.
Das habe ich ja verstanden, ein Blattgold.
Aber beim Wodka. Dann hast du halt wie so eine, und jetzt stelle ich mir vor, meine Jungs kommen vorbei und ich komme mit meiner Wodkaflasche mit LED-Beleuchtung und Blattgold drin.
Was soll man mit der Lavalampe?
Genau. Und dann denke ich, ich verstehe das, aber spendet das Geld lieber. Macht da was Sinnvolles mit. Und ich hebe das so lange auf, dass sogar Wodka schlecht wird. Also das wirklich. Oder irgendwann ziehe ich auch. Ich entrümpel gerade ganz gewaltig. Okay. Und ich habe Dinge bei mir zu Hause, wo ich mir relativ sicher bin, wenn ich die noch 20 Jahre aufhebe, dann ist es eine Antiquität und dann kann man die auch bei eBay vielleicht an Sammler verkaufen.
Selbst der Wodka klingt schon so, als würdest du da ein baureifes Grundstück im Gegenwert
womit verkaufen. Womit kann man dir als externer Mensch, der nicht genau weiß, wer du bist, wie du bist, was du bist, eine Freude machen? Wir reden von ungefähr bis zu 20 Euro.
Ach so, da kann man mir keine Freude machen. Also, das muss schon wesentlich teurer sein. Nein,
ich bin bei dir. Ich verstehe, wovon du redest.
Vor zwei Wochen war die Sonntagsfrage, glaube ich, im Süddeutsche Magazin.
Natürlich.
Sind Sie eher jemand, der gibt oder eher jemand, der nimmt?
Ja.
So, und ich gebe gern, ich freue mich nicht über Geschenke und habe das bisherige Leben immer als positiv eingeordnet. Mhm. Aber eigentlich bist du der positivere Mensch, weil du gerne beschenkt wirst.
Beides, ich mache beides sehr gerne.
Menschen, die nicht gerne Geschenke annehmen, so wie ich, sondern lieber geben, behalten gerne die Kontrolle. Ich spüre tatsächlich einen gewissen Kontrollverlust, wenn ich beschenkt werde, weil ich dann in so eine Schuld komme, irgendwann wieder was zurückschenken zu müssen.
Ja, ich verstehe. Mhm.
Und das ist, fand ich psychologisch einen ganz interessanten Ansatz. Und so empfinde ich das auch. Wenn ich was geschenkt kriege, dann werde ich verunsichert, wirklich. Dann denke ich, oh, muss ich jetzt irgendwas machen? Muss ich eine Gegenleistung bringen?
Aber wenn du ins Hotelzimmer eincheckst und dann gibt es ein Geschenk seitens des Hotels.
Ja, da steht ja selten ein Fahrzeug der Oberklasse.
Nein,
ja.
Aber was steht da meistens?
Schokolade in meinem Fall, weil irgendjemand in der Agentur mich mal gefragt hat, was kann man dir denn...
Und
was kann man
dir Prosecco ab sofort.
Ja, Rotwein, nein, ich trinke keinen Wein. Ja, was denn? Ja, also, und dann sagst du irgendwann außer Not, ja, vielleicht mal eine Tafel Schokolade. Seitdem steht überall Schokolade, wo ich hinkomme und es ist furchtbar.
Aber ich finde das ganz geil, weil eine Schokolade kann man auch mitnehmen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Dinge aus Hotelzimmer mitnehmen, aber oft, wenn ich einchecke, ist manchmal ein Fläschchen Champagner da.
Ja.
Jetzt trinke ich nur wirklich alleine kein Champagner. Und auch ohne Anlass trinke ich auch kein Champagner, sondern der wird aufgrund einer Situation, Silvester, ein Geburtstag, irgendwas Besonderes, von außen sozusagen, dann trinke ich. Ich habe selber überhaupt keine Eigenmotivation, Champagner zu trinken. Jetzt könnte ich ja die Champagnerflasche einstecken und mitnehmen, weil die ist geschenkt, und jemandem geben. Aber diesen Prozess finde ich nicht cool. Finde ich gar nicht cool.
Au, wo bleibt die Flasche da?
Ich lasse sie stehen oder ich gebe sie der und ich. Und das ist ganz gefährlich. Da habe ich mal Anschiss für gekriegt von einem Hotelmitarbeiter. Ich habe dem Zimmermädchen die gegeben, habe gesagt, bitte kommen Sie nicht. Und
ach so, okay.
Das war ganz, ganz heikel. Konnte ich nicht. Ich nehme sie manchmal mit und verschenke sie dann jemandem weiter, der sich über Champagner freut.
Stell mal vor, da sitzt eben Obdachloser und du gibst mir auch Geld, aber denkst, ach scheiße, ich habe ja noch die Flasche Dom Pérignon.
Ja.
und stellst dir die Flasche Dom Perignon. Nein, aber ich weiß, wovon du sprichst. Du kommst ins Hotelzimmer. Ich fand es immer sehr angenehm, gerade so samstagsabends, wenn man irgendwo, wo es keinen Sinn macht, eine Aftershow-Party zu starten, zum Beispiel Stuttgart oder Pforzheim, weil da niemand ist, mit dem man feiern kann. Du kommst aus dem Hotelzimmer.
In Oberhausen.
Bis zum Beispiel um 11 im Zimmer schaltest natürlich ZDF Sportstudio ein und ja, dabei die Flasche Champagner. Im günstigsten Fall hat Bayern an dem Wochenende noch verloren. Also es kann auch sehr schön sein.
Ein Hoch auf Holstein Kiel mal, ne? An der Stelle.
Ja.
Super. Bin ich nicht dabei, aber ich freue
mich. Nö, ist doch gut. Das Hoch im Norden.
Geil.
Entschuldigung, das ist doch das, was.
Ich habe genau zur Verlängerung eingeschaltet. Herrlich.
Das ist doch das, was Fußball ausmacht. Das ist ja das, was so der Kleine kann manchmal. Du kannst dich mit 30 Minuten zum Helden machen im Sport. Das ist großartig.
Und hier der Mannschaftskapitän hat es vorausgesagt. Ne?
Also kein Diss gegen Bayern. Es ist einfach nur
geschickt. Doch, von meiner Seite.
Von deiner aus, mir ist es egal. Ja. Aber dem Trippelsieger, ein kleiner Bumsverein, da gibt es eine schöne Erhebung, das Gesamtbudget von Holstein Kiel ist ein Viertel Alaba.
Ich finde das sind immer sehr schön.
Aber das ist doch eben die Faszination beim Fußball, dass richtig, du nie sicher sagen kannst, wer der Gewinner ist. Ja, und stell dir vor, ich meine, meistens war es ja sicher. Ach. Und in dem Fall war es ja eigentlich auch sicher. Und wenn es dann anders ausgeht.
Und endlich mal wieder, ne?
So konnte vor Freude kaum einschlafen.
Ja. Und da ging es ja nicht nur um erste Liga gegen zweite Liga, das ist ja schon immer so, sondern es ist nochmal der erste FC Bayern München gegen Holstein Kiel. Das Einzige, was die haben, sind Sprotten in Anführungszeichen. Also jetzt nur so als Ding. Und der Bayern München, der sieht alles sozusagen weg. Heute baue ich in jedes Thema Kulinarik ein.
Ja, das ist gut, weil das ist ja auch der auch kulinarische Podcast hier mit dem Investigativjournalisten Tim Melzer, wie er letztens sagte. Weißt du, was eine Lamperie ist, Atze?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das akustisch verstanden
habe. Eine Lamperie?
Nein.
Wirklich nicht?
Nee, weiß ich nicht.
Tim, willst du nochmal erklären, was eine Lamperie ist?
Erklär du das.
Also
doch mal
eine Lamperie, du kennst es doch bestimmt, wenn eine Holzvertäfelung zum Beispiel nur über die Hälfte deiner Wand geht, die meist ein bisschen altertümlich anmaßt, du hast das in einem Luxushotel zum Beispiel. Das nennt man Lamperie.
Ah, okay.
So, Tim hat.
Ach so, und weil du gerade umbaust oder baust, weißt du.
Das ist eine Wandvertäfelung.
Eine Wandvertäfelung, die nicht sich über die gesamte Wand erstreckt, sondern Lamperie. Über Teile, meistens im unteren Bereich.
Ja. Das wirst du nie wieder brauchen im Leben.
So, und
ne?
Tim hat davon erzählt.
Ja, kannst du mir einen Eindruck schildern.
Ja, okay,
kannst du mir einen Eindruck schildern. Das ist so, wenn du über ein bestimmtes Baumaterial Bescheid weißt. Also wenn du weißt, wie ein bestimmter Bauputz oder eine Fugenmasse oder ähnlichem. Wenn du da sagen kannst, ist es ungefähr so wie. Und dann kommt ganz kurz dieses Zucken und dann kurzer Respekt. Und dann geht's wieder weiter. Und das ist das, wenn du in einen Möbelladen reingehst, bei mir war es, ich kaufe ein Bett und ich möchte das an eine Lamperie reinschieben.
Okay.
Und da zucken die ganz kurz und dachte, ach guck mal, da ist hier der Prollo-Proll aus Pinneberg, irgendwie was eine Lamperie ist. Da habe ich mich gesellschaftlich mindestens um 400 Plätze an den Bürgermeister vorgearbeitet.
Das kannst du. Wenn du hier zu deinem Nachbarn gehst, Bornhold-Möbel.
Ja.
Ne? Möbel vom Feinsten, der alte Schwitters, der ist ja auch ein richtig feiner Kerl.
Richtig geiler Kerl, ja.
Und wenn du dem dann mal eben die Lamperie um die Ohren haust,
ich besuche den ja häufiger.
Der ist ein geiler Typ.
Und da gehe ich mal hin und dann sage ich mal so, sag mal, wie kann ich dieses Problem mit meiner Lamperie lösen? Dann bin ich mal gespannt, ob er es weiß.
Siehst du, und hast du sie schon in Auftrag gegeben?
Nee, das Bett ist noch nicht da.
Gut, weil.
Vielleicht
musst du sie gar nicht aufgeben und vielleicht musst du auch gar nicht dafür zahlen, weil bei uns oder bei mir hat sich gemeldet die Firma Münzmassiv und die schrieb, lieber Herr Melzer, zu einer Lamperie kann man auch Wandvertäfelung oder Täfer sagen. Hm? Da kannst du jetzt so richtig einen aufschlagen.
Täfer?
Lamperie oder Täfer?
Ja.
Der Feinkosttäfer. Und solltest du jemals eine aus wunderbar duftendem Zirbelkiefer oder anderem Holz benötigen oder ein anderes Möbelstück aus vollmassivem Holz, dann sind wir in jedem Fall dein kompetenter Ansprechpartner. Liebe Grüße auf dem Nordschwarzwald senden Petra und Uwe Münz.
Ach, das ist gut. Zirbenholz duftet.
Die kann man ja immer gebrauchen. Ja.
Was, die zwei oder diese Wandvertäfelung?
Die beiden, dann hat man die Wandvertäfelung ja auch nochmal. Und Zirbenholz liegt ja teilweise in Österreich. Wo gibt es eine bessere Hotellerie als in Österreich?
Das duftet doch immer so schön.
Ja, und dann wird das so in so Säckchen so aus Nachtschränken gelegt. Das soll ja dann auch positiven Einfluss haben. Wobei man sagen muss, wenn du dann abends erstmal essen warst im Gasthaus Stork im Zillertal oder was weiß ich, dann hast du meistens auch so einen dicken Kopf und hast ja so Zirbenschnäpse getrunken, dass das nichts mit dir macht, wenn dieses Ding da auf dem Nachtschränkchen liegt.
Ich glaube ja, ich reagiere so ein bisschen auf Höhenmeter und ich würde das ganz gerne mal analysieren lassen. Also Höhenmeter machen mich müde. Oder anders müde.
Ja.
Riesiger müde. Also gerade in Verbindung mit Essen und Trinken.
Ja, ja.
Und man diesen Sauerstoffentzug, und das geht mir auch im Flugzeug so, im Flugzeug, ich habe mal gehört, dass der Sauerstoffgehalt minimiert wird, damit die vermeintlich allgegenwärtige Flugunruhe der Gäste, die dann sitzen, okay, weil es gibt wohl doch viel mehr Leute, die Flugangst haben, als, wir reden jetzt nicht von den Panikern, damit die Leute alle schon mal so ein bisschen downgesized werden. Also man entzieht uns sozusagen den Sauerstoff, damit wir ein bisschen dümmer im Kopf werden, ein bisschen träger. Deshalb schlafen so viele Leute so gut im Flugzeug.
Ah, okay. Das ist so meine Theorie, die es zu überprüfen gilt. Aber
Vielleicht ließe sich derselbe Prozess im Schlafzimmer einführen.
Schläfst du so schlecht?
Ich schlafe unfassbar schlecht. Also ich unfassbar schlecht.
Und du hast auch schon alle Tricks, dicker Teppichboden, dicke Vorhänge und so, damit das alles akustisch so ein bisschen geht. Hast du alles schon versucht?
Ja, totale Stille macht mich wahnsinnig. Was ich jetzt habe, was sensationell, was wirklich sensationell ist, ich habe eine Therapiedecke geschenkt gekriegt.
Ach,
diese Therapiedecke.
Die schwer sind.
Wie viel Kilo?
Ich glaube 18 Kilo.
Aber auch gut, dass man sofort weiß, was eine Therapiedecke ist, ne? Viele denken vielleicht an eine Zwangsjacke als Decke, aber es ist genau
aber das mit Kilo dran. Das ist richtig geil. Das ist so, die ist, ich glaube 18 Kilo hat die, aber es ist eine große Decke. Und wenn du die so hochhalten willst, dann denkst du, okay, was ist da denn los, ne? Also als ob du da wirklich so Schrauben
und die beruhigt dich dann auch.
Und du deckst dich damit zu und die zieht dich so ein bisschen fast, so ein bisschen wie Magnetismus nach unten und bewegt einfach so und übt so einen ganz leichten Druck auf dich. Aber ganz leicht, wie bei einer guten Massage, wenn das so nicht knet, sondern wenn aber nur so Hand aufgelegt wird und da ein bisschen Druck reinkommt und zieht dich ein bisschen runter. Und dadurch fängst du an so ein bisschen zu entspannen. Und dann kommt das Problem, ich momentan stehe dann nochmal auf. Hab nochmal das Bedürfnis aufzustehen.
Aber kommst nicht mehr drunter weg.
Unter der Decke kommst du nicht mehr raus. Ich habe schon überlegt, ob das ein Fetisch von mir werden könnte. Es gibt doch diese Menschen, die sich unter Vakuumbettwäsche, also so Latex, wo du so Luft rausziehst.
Also wie du die Winterklamotten besser verstauen kannst, indem die so ein...
Ja. Und da gibt es Bettwäsche von. Das heißt, du legst dich unter so ein Gummibett lang und dann ziehst du die Luft raus.
Und hört sich schon mal sehr fetisch an.
Die harte Variante ist, steckst auch den Kopf drunter. So,
das klingt jetzt auch wirklich nach Sex und Fetisch und so, aber diese Therapiedecke klingt so, als hätte man gar keinen Sex mehr. Eine Rheumadecke. Therapie. Nein, ich stelle mir vor, du kriegst eine Morgenlatte und die muss ja jetzt erstmal diese 18 Kilo hochheben.
Keine Chance, die bricht dir durch in der Mitte. Wirklich, die bricht durch. Das ist
super.
Die bricht durch. Aber das ist ja meistens nochmal, das ist ja auch eine gute Kombination. Mit so einem Scheiß fängst du erst an, wenn du älter wirst.
Ja.
Und dann ist ja meistens, ich sag mal, die Struktur eines derartigen Momentes, wovon du gerade sprichst, ja nicht mehr mit dieser unnachgiebigen Härte gesegnet wie mit 18.
Ja, ich bin ja jetzt auch wirklich einen Schlag älter als du. Ich glaube 10 Jahre älter als du.
Ja, und was man uns beiden nicht ansieht.
Genau, und man verortet uns ja beide noch um die 30. Aber ich habe natürlich gewisse Phasen schon durch. Und deswegen, du brauchst ab deinem Alter ungefähr, brauchst du wirklich einen Stammurologen. Ab 50 muss der Urologe eigentlich zum Freundeskreis gehören.
Gehst du häufig drin?
Ja, ich bin tatsächlich mit dem befreundet, war ich auch schon, bevor die Probleme anfingen. Aber es ist einfach gut, urologisch gut betreut zu sein.
Ja.
Deswegen spricht man ja auch vom urologischen Frühjahrsanfang. Also wenn du willst, nehme ich dich gleich mit, dann kannst du noch heute Ende März haben.
Gut, also
grundsätzlich. Moment. Selbst als Tim Melzer muss er 2 Monate auf dem Termin warten?
Nein, wir reden ja hier von einer besonderen Beziehung. Er sagt ja, dass du musst
ihn reden. Ich wollte damit sagen, Ende März, so Anfang April ist für mich Frühlingsanfang gefühlt.
So,
und er könnte hormonell schon heute Abend Frühlingsanfang feiern.
Ist das so? Was macht er denn dann?
Es gibt so viel. Also vielleicht dringend mal einen Testosteronspiegel überprüfen.
Ich habe Angst, wenn ich mehr Testosteron nehme. Ich habe schon so.
Ja, stimmt, ja.
So weißt du, dass ich dann
auf einmal vorsichtig sein. Ja.
Aber ich glaube auch, dass ich eher ein Östrogentyp bin.
Aber du kannst dir das natürlich so erlauben, weil du so dichten Haarwuchs hast, kannst du das erlauben.
Ja.
Ich habe heute Morgen noch gedacht, als ich wusste, ich komme hierher, habe ich noch gedacht, wenn ich so einen kolumbianischen Drogenboss besetzen würde, dann würde ich erstmal dich anrufen.
Ist das so?
Ja, du
das
hast deine Haare wirken so kolumbianisch.
Ich habe einen kolumbianischen Friseur.
Ja.
Und das ist auch jedes Mal, und wenn der übertreibt, wenn ich nicht erstmal mäßige, dann sehe ich auch ein bisschen aus wie diese Typen mit der Brusttasche, die jetzt überall rumlaufen, mit so einem Gucci-Trainingsanzug. Okay. Nur das ist kein Gucci. Aber der Haarschnitt ist hardcore. Also der sieht wirklich aus wie so ein Typ, der in irgendeinem dunklen Eingang in irgendeinem Favela da irgendwie
steht
und dann hier im Vorbeigehen so Kügelchen aus dem Mund.
Aber könntest du ja auch irgendwie, ne?
Total.
Ja,
total.
Ist ja im Prinzip dasselbe Genre wie Gastronomie.
Ja.
Und Unterhaltung.
Gut, finde ich gut.
Ja, finde ich gut. Vielleicht schreiben wir da einfach ein Buch drüber rum.
Aber generell ist ja auch normal, dies. Ich glaube, das sind so zwei Sachen im Alter, auf die ich nicht gerne verzichten würde, aber die einhergehen mit dem Alter, ist so, ich finde, dass auch eine regelmäßige Entleerung von einer gewissen Bedeutung im Leben ist.
Ja. Du meinst jetzt alle Körpersäfte oder nur den einen?
Den anderen. Ja, nicht nur die Säfte, sondern den strukturellen Saft. Also. Und deshalb finde ich, dass, also Urologen ist bei mir kein No-Go-Thema.
Denk doch mal drüber nach. Du bist jetzt.
Ich habe lustigerweise auch direkt daran gedacht.
Weißt du das nicht?
Nee.
Ich werde. Was haben wir denn heute?
Heute ist der 15.
Heute in einer Woche werde ich 50.
Ach, ey, guck mal, da passt das Thema ja. Und du kennst ja den.
An der Stelle.
Ja.
Du darfst die Kontrolle behalten.
Sehr gut.
Falls du verstehst, was.
Ja.
Du darfst die Kontrolle behalten. Du musst keine Kontrolle abgeben. Du kannst voll Kontrolle. Du kannst dein Freak sein komplett ausleben. Du kannst mich unter Zugzwang setzen. Bis zum geht nicht mehr.
Ich stell dir ein Motorrad vor die Tür. Aber, weißt du, so ein Wahnsinnsteil. Ja, mit 1200
Kubik. Ich hätte gerne eine schwarze Porzellan-Harley. So, und wenn du da, aber in echt, mit Aufsätzen und allem drum und
oder
dran.
Oder so eine Hayabusa für dich, das würde, glaube ich, passen zu einer Rolle.
Ich dachte, jetzt kommt so ein Fabergé-Ei oder sowas, aber das hast du ja selber.
Das ist auch schön.
ich weiß
an
welche Serie Tim gerade denkt beim Fabergé-Ei. War ja auch ein kurzes Thema bei deiner eben empfohlenen Netflix-Serie.
War das bei Lupin?
Bei Lupin.
Ja, stimmt.
Also, stimmt. Ja,
cool, hast du auch gesehen.
Ja. Über den Daumen kann man sagen, Filme und Serien, wo ein Fabergé-Ei oder mehrere auftauchen, sind prinzipiell schon mal gut.
Ocean's 12 oder 13 war auch die eine Folge mit Fabergé-Ei. Sehr gut.
Wir sind ja gerade fast wie in den 80ern, als Wetten, das noch lohnenswert war, in Anführungszeichen. Wo man danach sich echt über Fernsehsendungen unterhalten konnte.
Ja.
Das war vor wie heißt das Zeug, Corona. Vor Corona war das bei mir nicht denkbar, weil alle haben immer über Serien gesprochen und ich immer so, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich gucke kein Fernsehen, ich habe keine Zeit. Ich bin entweder arbeiten oder mit Menschen. So, und jetzt natürlich Corona durch den Lockdown, kann ich auf einmal, ich kann mitreden. Mhm. Vielleicht fange ich auch nochmal an.
Podcast zu hören.
Wie heißt denn das hier mit den Raumschiffen?
Raumschiff Enterprise, nee, Star Trek.
Nee.
Star Wars.
Das.
Nee.
Nicht?
Für mich kann eine Pandemie gar nicht schlimm genug sein. Star Wars würde ich nie anfangen.
Oder als dieses mit den Serien anfing, wie hieß die Serie?
Sopranos.
Nee, Sopranos habe ich geguckt.
Ja, wollte ich sagen.
Hab ich
geguckt.
Sopranos habe ich geguckt. Habe ich geliebt.
Ja.
Und lustigerweise habe ich das vor 10 Jahren das erste Mal gesehen und jetzt im Lockdown nochmal. Und du siehst das nochmal aus ganz anderen Sichtweisen und erkennst, wie sich die Serien in den 10 Jahren an den Sopranos orientiert haben. Ne?
Also das war
echt toll.
Wirst du jetzt nebenberuflich Filmkritiker?
Nee, okay. Bin ich jetzt schon.
Oh, weil jetzt schon
Handschriften und so. Ich meine, die haben eben die Marke gesetzt. Und,
definitiv.
Und das war ja so, Sopranos war ja eine Serie, wo du immer gedacht hast, da müssen irgendwelche Psychiater mitschreiben. Weil
ich glaube,
das war ja so gut beobachtet und eben auch mit seiner Therapeutin, wo dann Tony zu seiner Therapeutin sagt, ist es immer die Mutter? Und die Therapeutin nimmt die Brille und dann sagt, ja, es ist immer die Mutter.
Ich habe zwei mafiöse, ich sag mal, Kontakte gehabt, während ich in New York war und versucht habe, mein Restaurant da aufzubauen. Ne? Der eine war unmittelbar, den habe ich, glaube ich, auch schon mal lang und deutlich erklärt.
War das, wo du durchs Restaurant bist?
Genau, darum geht es. Und der andere Moment war, und das war wie die Sopranos, und ich schwöre dir, nicht ansatzweise waren die Sopranos in irgendeiner Situation falsch dargestellt, so wie sich die Realität dargestellt hat.
Ja.
Ich war im Meatpacking District in der Nähe von einem Restaurant, habe draußen gestanden. Damals habe ich noch geraucht. Und vor diesem Restaurant fuhren auf einmal so drei dicke, fette Stretch-Limos vor. Dann ging die Tür auf und dann kam so ein Pulk von. Also im Karneval wären sie verkleidet gewesen, aber original.
Schmierig
die Frauen waren einen Ticken zu kräftig.
Zu hart geschminkt wahrscheinlich.
Zu hart geschminkt, die Haare ein Ticken zu hoch auftopiert und der Klunker ein bisschen zu groß. Und die Typen waren ein bisschen, die Anzüge glänzten so ein Ticken zu viel, waren farblich wirklich so divers aufgebaut. Der Kragen war ein bisschen, und du dachtest so, Alter, die drehen hier gerade einen Film. Ja, wie ein Weil, wirklich, wie, das war wie echt, das war wie real life.
Ja, das klingt ja schon nach oberer Ebene.
Ja, da muss,
Weil Sopranos war ja eher so der Mafia-Mittelstand. Ja,
das klingt so nach Goodfellas, was du gerade erzählst. Aber
jetzt sag mal, beide ehrlich, seid ihr in der Lage, Goodfellas abzuschalten oder Casino?
Nein, ich wollte, nein.
So, wenn es läuft, selbst da rein, bist du verloren.
Und das sind genau die beiden Filme. Oder? Und ich habe, jetzt pass auf, vielleicht weißt du es, offensichtlich kennst du dich sehr gut aus mit dem Film, Atze. Die Frau bei Goodfellas, die Ehefrau von dem Mafia-Emporkömmling ist.
Rocky.
Mag sein, dass er so heißt. Das weiß ich
nein,
jetzt
wirklich nicht. Nein,
Adrian
gespielt. Heißt das.
Adrian! Also, aber weißt du, wen ich meine?
Ja.
Diese Frau ist die Psychologin aus Sopranos.
Ach, jetzt bin ich überrascht.
Das ist irre. Und dann gibt's doch in Goodfellas noch einen, der von dem Kleinen in Fuß geschossen bekommt.
Ja.
Und dann tötet er ihn auch noch beim Kartenspielen.
Um da ein bisschen Kulinarik reinzubringen, ich weiß nicht mehr, welcher Film das ist, aber irgendwann werden die Bosse ja eingebuchtet und haben sie richtig
ja.
sich dann
in und so wie? Wie sie schön die Bolo kochen.
Ja, und dieser eines der schönsten Aufnahmen, wo er mit der Rasierklinge den
Knoten auch nicht genug,
oder?
Stimmt. Und beim Zuschauen laufen dir schon die Säfte im Mund zusammen.
Ja. Ja.
Und er sagt ja, glaube ich, der Trick bei Knoblauch ist, ihn ganz dünn zu schneiden.
Ja, und dann siehst du, dieser Typ mit den Wurstfingern und der hochgebunden und dann diese Filigrans und das ist so ein, wo ich sage, boah, eine beste Food-Szene ever.
Ich will das und da kommt der andere Boss noch so vorbei und nimmt so ein Stück Brot und geht so einmal durch die Tomatensauce. Ne?
Oh, ich will das noch kurz zu Ende führen.
Entschuldigung, also, dass wir uns unterhalten.
Der kriegt also in den Fuß geschossen, ne? Von Pauli, glaube ich, ne? Nicht Pauli, ist auch egal. Von dem kleinen Mafiosi, der auch bei Casino mitspielt. Und der den Fuß geschossen bekommt und dann das nächste Mal beim Kartenspiel erschossen wird, ist Chris von den Sopranos.
Genau.
Das heißt, der hatte da einen 2-Minuten-Auftritt.
Ja.
Und ist Jahre später eigentlich der Hauptcharakter.
Joe Pesci schießt in den Fuß. Genau. Und er ist ja auch ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor. Also nicht Joe Pesci, sondern der Kleine, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und hat dann bei Sopranos auch mitgeschrieben.
Genau.
Und sollte gar nicht mitspielen, sondern sollte nur so eine kleine Gastrolle, war dann aber so gut, dass er.
Und das hat er ja mit in seine Rolle reingeschrieben dann auch.
Dass er später eben heroinsüchtig ist und so.
So, ich hole mir die Allgemeinheit wieder ein bisschen in die Nummer rein.
Tut mir alles sehr leid.
Nein, es ist ja toll, wie ihr euch darüber unterhaltet. Und ich habe neulich so einen ähnlichen, nicht so einen Moment gehabt, wo ich schon dachte, das ist schon krass, weil du auch gerade das Casino und so, welche Rolle diese Filme, die du immer wieder angucken kannst. Aber wenn du drin bist, dann bist du auch drin.
Ja.
Darfst du nicht irgendwie eine Viertelstunde mal reingucken, das funktioniert nicht, weil die umarmen dich, diese Filme.
Ja.
Und ich habe natürlich gerade auch, weil ich wenig schlafe, mal wieder bei YouTube ein bisschen rumgeguckt und da gab es die Golden Globes. Die werden doch immer moderiert von Rick Gervais, heißt er? Ricky oder Rick Gervais?
Ricky Gervais.
Und der ist ja unverschämt, dieser Typ. Ne? Aber der ist brillant. Der ist auf den Punkt.
Kein anderer kann der kompletten Branche sagen, ihr seid alles Wichser, Arschlöcher und seid froh, dass ihr überhaupt ein bisschen Geld kriegt.
Und er sitzt und du merkst auch, dass bei den dünnen, also so bei den derzeitig sehr angesagten Menschen da viel trifft und bei den anderen ist es eher so, die lehnen sich zurück. Ja. Und da gibt es diesen einen Tisch, wo sie alle sitzen. Robert De Niro, wie heißt er?
George Clooney?
Nee.
Joe Pesci. Al Pacino. Kim Basinger, Sharon Stone.
Sitzen die da auch dran? Ich glaube nicht. Aber da sitzt so diese ganze...
Noch lebt.
Wie heißt der Regisseur, der Weißhaarige?
Scorsese.
Martin Scorsese.
Die sitzen alle am Tisch.
Die ganze Mafia.
Und also du erwartest in jedem Mafia-Film diese Besetzung. Du erwartest das einfach. Und die können auch jede
das
Mafia...
Das muss auch so sein.
Das muss so sein. Und dann siehst du da und denkst nur so, das ist echt krass. Das ist so ein Tisch. Das ist einer der wenigen Tische, wo ich sitzen möchte, weil ich glaube, dass die mehr wissen von ihren Rollen, die sie gespielt haben, als uns das eigentlich so bewusst ist. Ich glaube, dass die teilweise auch in diesen Strukturen irgendwie mit verbanden, so wie Frank Sinatra.
Ich wollte gerade sagen, Frank Sinatra hätte
ein bisschen die Nummer. Da gibt es so ein paar Bereiche, weil das ist zu sehr. Das ist so, und da siehst du diesen Tisch und das ist so für mich der einzige Star-Moment, den ich habe, wenn ich eben so mal die anderen sind auch nett und George Clooney sicherlich auch nett oder so, aber das da riecht bei mir nichts. Aber wenn du diese Meute gebündelt auf einen Haufen siehst, dann denkst du so, boah, das ist.
Jetzt stell dir vor, Schweighöfer würde noch dabei sitzen.
Das wäre für mich natürlich die Kirche auf der Sahne.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und Matze Schweighöfer? Mögt ihr euch?
Ja, uns verbindet ein Ereignis. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Wir waren zusammen bei Wetten, dass in Hannover. Damals war noch Thomas Gottschalk Moderator. So, und
auch da war ich eingeladen und ausgeladen.
Dreimal. Ach so, stimmt.
Dreimal. Ich sag doch, Atze, du fliegst.
Nee, ich war im Nachfolger, war ich auch noch eingeladen und ausgeladen. Und da war ja schon fast eine freundschaftliche Ebene. Mhm.
Die Story ist auch echt witzig. Naja, auf jeden Fall, Schweighöfer und ich waren beide öfter da zu Gast. Ich will dich nicht treffen, aber witzig ist, dass eben dann frisch erfundener Star von Stefan Raab, frisch erfunden, war eben Lena Meyer-Landrut. Und die war zum ersten Mal bei Wetten, das war ein bisschen nervös.
Wie lange ist das her?
Gottschalk war noch Moderator, also muss sechs, sieben, acht oder 10 Jahre schon eher sein.
Die Geschichte erzähle ich ja schon ein paar Jahre.
In unserem Alter tut man sich ja schon mal um 5 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Schweighöfer und ich wussten, jetzt wird jetzt irre langweilig da auf dem Sofa. Ne? Klar, wenn du da 3,5 Stunden sitzt und die Hallen sind ja immer Messehallen, weil so viel Aufbau ist. Ja. Das heißt, die brauchen so mehrere Zentren und Sofa ist ein Zentrum.
Deshalb ist auch immer der Bürgermeister dabei.
Genau, hinter der Erdkrümmung spielt Phil Collins, auf der anderen Seite ist so eine Baggerwette und dann Schweighöfer und ich hatten uns Shampoos mitgenommen und haben uns einen geballert. Ja. Und Lena Meyer-Landrut saß zwischen uns und die erste Flasche auf und sie, darf man denn hier trinken? Und so, man muss. Und jetzt ohne Scheiß, nach 1,5 Stunden war die Kleine so breit, dass sie auch so wegnickerte. Und Schweighöfer und ich hatten auch schon richtig einen Schlappen. Und dann, ich hatte auch völlig vergessen, warum ich da auf dem Sofa war. Und ich war als Wettpate da. Und dann rief Gottschalk irgendwann von ganz weit weg, irgendwo neben so einem Bagger stehend, und Atze, was meinst du? Ich wusste überhaupt nicht, was der meinte. Ne? Er wollte jetzt wissen, ob ich denke, ich war ja Wettpate, schafft er das? Oder? Und dann rufe ich noch, ja, er schafft's. Ohne, dass ich überhaupt wusste, warum. Ne? Und dann schweigt er, das ist eine Frau. Sie schafft's. Und dann hat sie es aber nicht geschafft. Und dann hatte ich die Wette verloren und mein Wetteinsatz war, und das hatte ich aber alles nicht mitgekriegt, ich fahre mit so einer Zitronen-Ente, de Jeveux, fahre ich eine Zuschauerin vom Messegelände Hannover zum Hauptbahnhof Hannover.
Dazu, bei der nächsten Sendung oder in der?
Jetzt am Ende der Sendung. Ach, schön. So, und ich war natürlich breit wie ein Amtmann und jetzt stand die Ente da mit laufendem Motor, Zuschauerin saß schon drin. So eine Dame um die 60 so mit Handtasche und ich steige in die Karre, halte mir so ein Auge zu, um überhaupt den Hallenausgang zu treffen, so vom Shiny Floor runter, ja, und ich war wirklich breit wie ein Rathaus und das Beste war, vorne und hinten Polizeieskorte.
Und die Frau dachte, der ist so witzig, der Atze.
Nee, die hatte richtig Angst. Die hat dann irgendwann geschnallt, dass ich total voll war. Ich glaube, ich habe nur versucht, mit der zu knutschen. Und dann habe ich sie zum Bahnhof gebracht. Und ich schwöre euch, die Geschichte ist absolut wahr. Ich habe dann diese Ente am Bahnhof stehen lassen mit Zündschlüssel drin und habe einfach geguckt, wo ist hier die nächste Cocktailbar. Und das war die Cocktailbar vom Luisenhof. Das ist ja in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und habe da Michelle Hunziker getroffen, die damals ja auch schon bei Wetten, das würde. Und die war ganz erfreut, dass sie jetzt einen Saufkumpel hatte. Ich kriegte den zweiten Wind und dann haben wir da bis 4 Uhr noch gesessen.
Gibt es bei Wetten, das gute Aftershow-Partys? Weil selbst da war ich nicht eingeladen.
Ich bin im Nachhinein sofort abgehauen.
Ich bin übrigens im Nachhinein, habe ich ja noch was mitbekommen. Es gibt ja bei Live-Sendungen, ich habe mal sowas wie Schlag den Star gemacht.
Ich schreibe nur gerade auf Aftershow-Party, dass ich deine Frage nicht vergessen hatte.
Sowas wie Schlag den Star gemacht und da gibt es einen Ersatzkandidat. Das ist so ziemlich das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann. Du sitzt dann im Flur, du hast zwar deine eigene Garderobe, aber musst halt warten, bis sich einer verletzt.
Du stellst ein Bein.
So, und wenn keiner von den beiden Patienten sich da verletzt, dann fährst du halt wieder nach Hause, hast nichts gemacht. Selbst das habe ich nicht geschafft. Ich saß ja nicht mehr Backstage bei Wetten, das wird ja immer schlimmer.
Darf ich mal deine Laune und deine Ehre retten?
Ja, bitte. Weil es muss eine krachende Aftershow-Party, waren doch alle. Da waren doch die Großen,
Und es kam dann nicht mal
hin. Fang mal hinten an, um erstmal deine Laune zu bessern. Und wirklich hier zu unterstreichen, dass du ein AAA-Promi bist. So, erstmal, die Aftershow-Party bei Wetten, das ist geht gar nicht. Also jeder, also die echten Weltstars sind ja eigentlich immer in der Sendung aufgestanden. Danke Böbling, ich muss zum Flieger.
Ich war natürlich auf einer einzigen.
Ja.
Und ich kann es leider nur bestätigen.
Ja, und also alle Wichtigen gingen da nicht hin. Und Gottschalk auch nur einmal schnell durch. Hey, ha, grüß dich hier, der Ministerpräsident. Er ist kein Goethe, er ist kein Schiller, tschüss. So, und dann war höchstens so im Hotel an der Cocktailbar, was gut. Ja. So, und jetzt noch was. AC/DC, waren die jemals bei Wetten, dass? Nein. Weil die sind zu groß für Wetten, dass. Waren die Stones jemals bei Wetten, dass? Zu Nein. Groß. Die Stones, das wäre...
Jetzt wird ein Schuh draus.
Ja, jetzt. Du bist zu groß. Du bist...
Jetzt
oh, das wird ist ein das Schuh schön, draus. Oder?
Ja. Und die wirklich großen Weltstars waren nicht bei Wetten, dass.
Ja, hier, liebe Clickbaiter, Hersteller von der Schlagzeilen. Das ist meine Schlagzeile. Ja,
jetzt will,
komm, Tim Melzer zu groß für Wetten, dass. Ja. Jetzt wird ein Schuh draus. Ey, Atze, wirklich, seit Jahren trage ich dieses Ding mit mir rum, ne? Ja, und immer wieder wird das Pflaster abgerissen mit der Kruste dran und die Wunde wird immer wieder aufgerissen und versucht mit Salz zu heilen. Du hast sie gerade auf zauberhafte Art und Weise ein für alle Mal versiegelt. Ich habe nicht mal mehr eine Narbe. Das heißt, wenn man jetzt meine Seele sieht, die ist jetzt wieder namenfrei.
Du siehst dann auch richtig glücklich jetzt aus.
Ja, wirklich, ich entspann mich.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie wenn du das ist wirklich, so oft habe ich drüber nachgedacht.
Die ganz Großen waren da nicht. Ein Robert De Niro, der geht doch nicht zu Wetten, dass.
Ich bin dabei.
Ein Joe Pesci, der geht doch nicht zu Wetten, dass. Da sitzt dann Veronika Ferris sitzt da. Oder
Tom Hanks.
Van der Vaart. Ja. Ich habe übrigens Tom Hanks in Bremen, da war es schon zur Landzeit, habe ich die Katzenmütze aufgesetzt, ohne Scheiß.
Stimmt. Du warst das?
Du warst das.
Er hat mich damals schon nicht mehr so interessiert, die Sendung, muss ich sagen. Also ich hatte da gewisse Zugangsschwierigkeiten. Aber jetzt verstehe ich, habe ich gehört. Ja. Fand ich übrigens gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also nur, was ich gelesen habe.
Tom Hanks fand es übrigens auch nicht schlimm.
Ja.
Und der hat in der Pressekonferenz, ohne zu lachen, aber die deutsche Presse und Ironie, hat er gesagt, das war der schlimmste Moment in meinem Leben. Hat es aber ironisch gemeint. Und alle schreiben natürlich auf und die Bild-Zeitung wollte Lanz ja eben fertig machen, weil er nicht mit denen zusammengearbeitet hat. Mhm. Hat dann da Anlauf genommen, um ihn fertig zu machen. Auf jeden Fall, wir halten fest, wir resümieren.
Zu groß für Wetten, dass.
Großer Star.
Zu groß für Wetten,
dass. Ein großer Star geht nicht zu Wetten, dass.
Ja.
Deswegen war ich auch so oft da.
Zu groß für, wollte ich gerade sagen.
Ja, also, das wäre die Schlagzeile. Melzer zu groß für Wetten, dass. Ja.
Gibt es irgendwas an deinem Werk, wo du sagst, würde ich heute anders machen?
Ja, das wird jetzt aber tief hier,
Tim. Nein, das ist doch, ist das so. Es gibt ja ein paar Momente, wo ich sehr stolz auf meine Ausfälle bin. Und dann gibt es ein paar Momente, wo ich sage, heute mal noch anders machen.
Ach, sowas meinst du?
Das gibt's mit Sicherheit. Aber so als gnadenloser, krankhafter Optimist und Schöndenker habe ich wahrscheinlich das alles in den Tiefen meiner Psyche vergraben.
Gibt es irgendein ein Programm, wo du sagst, war nicht so geil, wie es mir... Also du brauchst gar nicht aufs Detail eingehen. Oder ein Film oder eine Serie oder Dinge, wo du sagst...
Ach, es gibt mit Sicherheit Fernsehsendungen, kennst du auch, die man verdrängt hat, die so plötzlich wieder ausgegraben werden in der Sommerpause, in der Corona-Pause. Wo du denkst, ach du Scheiße, hoffentlich hat das keiner mitgegeben. Ich habe mal mit Nadel in der Begleitsendung zum Dschungelcamp gesessen. Und als würde das noch nicht ausreichen.
Warum?
Keine Ahnung, weil ich den schnellen 50er auch noch mitnehmen wollte. Und hab dann gedacht, hatte vorher so eine Jimi Hendrix-Doku gesehen und hab gedacht, so ein Stirnband, was so an der Seite so runterhängt, würde dir auch gut stehen. Und hatte Töne, mein Manager, vorher nichts davon erzählt. Ich glaube, der hat nachts noch irgendwie 12-mal versucht, mich anzurufen, was die Scheiße sollte. Das wäre zum Beispiel so ein Moment. Aber heutzutage, weißt du, so viel YouTube und Co. gibt, versendet sich sofort, Gott sei Dank.
Ja, das ist ganz geil. Irgendwie, das ist die größten Fehler, die man gemacht hat, lange zurückliegen und jetzt durch die Masse an Dummheiten, die so passieren, keine Relevanz mehr haben.
Ja, oder einer der ersten Auftritte für den NDR, damals hieß das die Spätshow mit Götz Alsmann. Da stand ich eben mit Netzhemd und Brustpiercing und enger Jeggings und roten Stiefeletten von meiner Schwester, die ich an der Seite so aufgeschnitten hatte, dass sie passen. Das würde ich auch gerne verbannen. Das mache ich
übrigens inzwischen mit Anzughosen hinten.
Ja.
Die Schwester.
Nee, aufschneiden.
Ach so.
Naja, und das sind so, also, und bei der ARD, da gibt's ja eben dieses Archiv, wo sie dann, wenn du irgendwo zu Gast bist, das rausholen. Kennst du ja auch immer, dann zeigen sie Tim Melzer, wie er früher aussah, ein Millimeter Haare und so weiter. Und da denke ich immer, ey Leute, wie können wir das aus dem Archiv rauskriegen? Und das wird wirklich immer und immer und immer wieder wiederholt. Jetzt war ich letztens, bitte frag mich nicht warum, aber ich war da bei Volle Kanne. Mhm. Im ZDF so eine Morgensendung. Finde ich ganz
nett, charmant,
ja,
zum Frühstück.
Aber man muss halt früh aufstehen. Ja. Ne? So. Ja. Ist auch ganz nett. Jetzt war ich aber, ich glaube, 20 Jahre, jedes Jahr wenigstens einmal da. Ja. Das gab auch Jahre, wo ich dreimal da war. Und die haben dann einfach gezeigt, so die letzten 20 Jahre. Und da waren mit Sicherheit Dinge dabei, wo ich denke, du, das hättest du vielleicht mal besser weggelassen. Ne? Aber es hat nicht groß geschadet insofern.
Hat sich der Humor, den du jetzt, also deine Haltung zum Humor, den du derzeit nach außen hin kommunizierst, verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren?
Ja, würde ich schon sagen. Dass, also wenn die Figur auf der Bühne, also der öffentliche Atze, ja, nicht, sagen wir, auch reifen würde, dann wäre es ja auch ein bisschen traurig. Am Anfang, so vor 25 Jahren, 27 Jahren, war das alles sehr schrill und sehr plakativ und eben nur auf Pointe. Und heutzutage kann man sich auch mal, wie du auch, wir beiden Legenden sind die einzigen, die letztes Jahr wirklich öffentlich im Fernsehen geheult haben.
Das stimmt doch ja auch.
Ja.
Und also ich habe nicht geheult, ich habe geschwitzt, aber
natürlich. Und wenn du jetzt mal überlegst, welches Echo darauf kam, das war doch überwiegend positiv. Ne?
Komplett.
Und automatisch verändert man ja nicht die öffentliche Wahrnehmung, man verbreitert sie vielleicht und das ist gut. Und das wäre vielleicht vor 25 Jahren so nicht möglich gewesen, Emotionen zu zeigen, weil man sich ja erstmal etablieren wollte mit einem gewissen Bild, was die Öffentlichkeit sich auch machen sollte von einem. Und man ist ja lässiger geworden. Früher, wenn ich in die NDR-Talkshow ging oder zu Lanz und so, da hatte ich was vorbereitet, Lines vorbereitet und so weiter. Und heutzutage gehe ich da hin und spreche über letztendlich mein Leben.
Wann hattest du deinen letzten Shitstorm?
Gab
es das schon mal?
Ja,
wenn Atze keinen hat, dann verstehe ich nicht, warum ich auch in die Nähe dessen komme.
Ich habe, glaube ich, 2 Jahre allein mit Fritz Wepper vor Gericht gestanden, weil ich gesagt habe, wenn der knutscht, muss er erstmal sein Gebiss rausnehmen.
Ja, stimmt.
Und wenn er unter der Dusche steht, guckt er an sich runter und spricht zu seinem Pimmel und sagt, Junge, wer hätte gedacht, dass du vor mir stirbst. Ging vor Gericht, das war auch ein Shitstorm. Aber den größten Shitstorm hatte ich mit Gina Lisa, weil ich ja Brutzler Werbung gemacht habe. So, und dann haben wir, wie es so ist, du nimmst 20 Werbespots auf und irgendein Werbetexter kommt auf die Idee, Mensch, den machen wir auch noch. Mhm. So, du willst nach Hause und sagst,
nein, auf sicher.
Und denkst gar nicht nach, was du da jetzt sprichst. Und dann habe ich, und der Slogan ging, also ich halte so einen Brutzler in der Hand, den gab es dann eben auch in Übergröße. Danach müssen Gina und Lisa zur Traumatherapie. So war der Text. So. Nicht besonders originell, sehr sexistisch. Und ich habe aber, als ich das gesprochen habe, das gar nicht in Verbindung gebracht mit der Gina Lisa.
Ja.
So, aber dieser Zusammenhang wurde natürlich von der Bild gerne hergestellt. Und ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war auf Malle und lief da in Palma zur Burg hoch und kriegte schon die erste SMS von einer Freundin, die schrieb, hast du das wirklich so gesagt? Und ich hatte null Ahnung. Das war 2 Jahre her. Der sollte auch nie veröffentlicht werden. Aber wie es so ist, in der Werbeagentur, irgendjemand kommt auf die Idee, ist doch eine gute Idee. Das machen wir jetzt mal. Und bis ich erst mal rausgefunden hatte, was da überhaupt los ist, kriegte ich schon Presse-Alerts mit Bild-Zeitung und Express und wer sich gerne an solchen Sachen beteiligt. Und das war echt ein Riesen-Shitstorm, mein lieber Mann.
Nee, mir ist halt nur aufgefallen, das war, glaube ich, auch schon mal Thema hier, dass eben gerade beim Stand-Up-Comedy, das wird wieder ein bisschen ruhiger, aber entweder haben die Comedians gelernt, man nicht erstmal 20 Minuten sich im Voraus entschuldigt für das, was man sagt. Also, dass man immer deutlich sagt, hallo, hier ist Comedy-Programm, ich bin Comedian, ich mache Stand-Up-Comedy.
Das ist doch die Vereinbarung.
Das heißt, wenn ich hier auf der Bühne stehe, dann greife ich niemanden, es ist ein Comedy und
das. Ach so, du meinst, dass man das wirklich ausspricht?
Ja, die sagen das ganz viel, muss man drauf achten, bei dem Ding, wo ich immer gucke, da gibt's so, dass die sich erstmal 10 Minuten dafür vorbereiten, das dass scheiße, das wirklich, ne, Humor ist und sie müssen hier Grenzen überschreiten und wem es jetzt nicht passt, irgendwie so, und dann, das hat, ist weniger geworden. Aber es war eine Zeit lang immer, Achtung, Humor, Humor, Humor. Was war so das Härteste, was du mal als Reaktion hattest auf dein, meinetwegen, Brutzler-Ding oder?
Ach ja, also diese Brutzler-Nummer natürlich überhaupt, weil eben viele Aktivisten gegen Tiere essen, sagen wir es mal so ganz rudimentär, auch vor den Hallen standen abends.
Bei mir auch.
Und ich konnte das auch, weil ich kann es ja sogar verstehen. Ich hatte Sympathie mit denen und habe den, die haben im Winter dann auch vor den Hallen gestanden, wenn es kalt war, habe ich den auch Tee rausbringen lassen und so.
Eine schöne Wurst.
Jetzt ohne Scheiße, das fällt mir gerade wie ein, das habe ich komplett verdrängt. Ich bin im Tempodrom in Berlin aufgetreten, ich habe ja auch so ein Kochprogramm gehabt, vor vielen, vielen, vielen Jahren, was mir eine unfassbare Freude gemacht hat. Ich habe nur aufgehört, weil ich gedacht habe, na gut, das hat gar keinen Inhalt, außer Freude. Und ich bin in Berlin unter Polizeischutz aufgetreten. Das heißt, ich hatte Zivilbeamte im Publikum sitzen. Damals mein Tourplakat, ich glaube, die Tour hieß, haben sie noch Hack. So. Und mein Tourplakat war ich im Smoking in einem Fleischkühlhaus. So, und dann hing da halt so eine Rinderhälfte oder, ja. Ne, aber alles gar nicht jetzt dramatisch.
Also man konnte schon auf die Idee kommen, dass es auch um Fleisch geht.
Ja. Und das wurde mir vorgeworfen, was ich gar nicht so gesehen habe, was jetzt auch, dass ich nun Fleisch benutze in meiner Welt, überraschend, ne? Also zum damaligen Zeitpunkt. Und dann gab es Demonstrationen, nur in Berlin lustigerweise, vor dem Konzert, und es gab die Androhung, dass sie so eine Art Anschlag auf mich vorhaben. Also jetzt nicht töten, ne? Also hoffe ich zumindest nicht.
Schlachten. Man kann sagen, kleingehackt.
Wurfgeschosse. Nennen wir es mal Wurfgeschosse in dem Ding drin. Und dann haben die wirklich nochmals, die ersten 5 Reihen haben sie, glaube ich, irgendwie durchkontrolliert.
Aber wie stehst du denn dann auf der Bühne? Und hattest du sowas auch schon mal, Atze? Eine Drohung? Könnt ihr bitte beide mal erzählen?
Also, und dann hieß es nur, pass auf, warte ein bisschen, gucken, wir wollen das erstmal, also die ersten Minuten durfte ich nicht runter ins Publikum. So, weil ich bin von hinten auf die Bühne rauf, das habe ich auch noch durchgezogen, aber normalerweise gehe ich gerne runter und fasse die Leute an und habe was mit denen, damit, weil das ist so eine Distanz, die man da aufbaut. Ja, ja. Und dann hat man mir, glaube ich, gesagt, ich sollte die ersten Minuten bitte nicht runtergehen, sie wollen erstmal gucken, weil da saßen 3 oder 4 Leute drin, so ein bisschen strategisch verteilt, die dann reagiert hätten in dem Moment oder versucht hätten zu reagieren, wäre eine Störaktion gekommen.
Aber wie stehst du denn dann auf der Bühne den Rest des Abends? Hat man da muss man doch gehemmt sein, oder?
Also ich ja nicht, weil
hast du keinen Schiss?
Ich glaube, das ist jetzt nicht so seine Kernkompetenz, das mit den Hemmungen.
Nee. Naja, aber wenn da jemand der ihm ans Leder will?
Nee. Also alles, was öffentlich ist, das habe ich nicht so Probleme. Nur wenn es ins Private geht. Da würde ich mir Sorgen
machen. Und du? Bekommst du Drohungen?
Die
Leute lachen doch.
Ich hatte mal eine Drohung, weil ich unvorsichtigerweise mit einer Frau geschlafen hatte, die einen sehr einflussreichen, sehr kräftigen und äußerst brutalen Freund hatte. Und der hat mir eine E-Mail geschickt, solltest du, ich sage jetzt nicht, welche Stadt es war, aber solltest du da und da auftreten, schlage ich dich tot.
Bist du da jemals wieder aufgetreten?
Ja, natürlich bin ich da aufgetreten. Kannst ja auch nicht den Schwanz einkneifen, und zwar in dem Falle im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat Töne, mein Manager, der hat 2 so Typen mitgeschickt. Da fühle ich mich sehr, sehr sicher. Das waren wirklich Typen, die können ja, glaube ich, so mit einer Hand das Genick brechen. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, egal wie der auf die Bühne stürzt, wenn er auf den Boden aufschlägt, ist er schon tot. Da war ich beruhigt.
Das ist interessant. Freunde, wenn wir schon so ein bisschen beim Halbseinen sind.
Sind wir gar nicht.
Atze, möchte ich bitten, halt dir bitte mal den Kopfhörer an ein Ohr zumindest.
Tim, ich habe noch ein Geschenk für Tim.
Ja, das kommt gleich. Tim hat ja noch eine andere Berufsbezeichnung, ist ja nicht nur Koch.
Setz mich ruhig unter Druck.
Tim ist auch...
Ja, ich kenne die doch, ich bin noch ein Profiler, ich weiß noch gar nicht, wie die heißt. Ich habe doch nur das Menü jetzt genommen, habe diese Person...
Ein Profiler.
Culinary Profiler.
So, Tim sagt von sich, er sei ein kulinarischer Profiler. Wir haben hier in dieser Sendung haben wir eine Rubrik gehabt.
Ab wann darf man diese Dinge eigentlich erlöschen?
Welche?
Das, was wir so aufnehmen.
Das ist für die Ewigkeit.
Das ist für die Ewigkeit. Warum? Was willst du denn löschen?
Aber ich könnte das unterschreiben. Also ich bin ja, beim letzten Mal hast du mich ja noch gescholten, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt so eine neue Sendung von dir gesehen. Und zwar Kitchen Impossible. Da wart ihr, glaube ich, schon 4 Jahre auf. Ne? Und ich bin aber wirklich Fan seitdem. Und würde dich da auch als Profiler bezeichnen. Ja. Und selbst der Henser sagte mir, also was die Seite angeht, boah, da ziehe ich den Hut vor Melzer. Das kann er wirklich, denn der nimmt dir so ein Ding auseinander.
So, ja. Und jetzt pass auf, wir haben eine Rubrik hier, die nennt sich Menü des Lebens. Keine Angst, Tim, ganz ruhig. Dafür, ja, natürlich, okay, natürlich. Gut. Und in dieser Kategorie, lieber Atze, haben im vergangenen Jahr immer Leute ein Menü des Lebens geschickt und konnten sich dazu bewerben, als vermeintlicher Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin hier als Gast zu sein. Jetzt gab es unter anderem dieses Menü, Tim, bitte zuhören, Atze, du auch.
Ja.
Ich lese mal vor. Gyoza mit einer Füllung aus Schweinehack, Ingwer, Soja und Fischsoße sowie Chili und schwarzen Sesam. Das klingt danach, als ob sie schon mal selber gemacht hat.
Weil sonst gibst du Fischsoße nicht in einem Rezept an. Also, dann gibt es die Bruschetta. Oder wie der Fachmann sagt, Bruschetta.
Bruschetta.
Da bin ich jetzt im Spiel. Jetzt wird's wild für mich. Daran merkt man eben diesen leichten Hang zur Modernität. Eine Bachforelle mit Bergamotte, Kerbel und Erdartischockensud. Erdartischocke ist Topinambur. Kennst du?
Ja.
Das ist die Erdartischocke, daraus aber ein Sud gezogen. Dann gibt es einen glasierten Seeteufel mit Aubergine.
Ich habe Augenringe gelesen.
Mit Aubergine, jetzt hast du dich, glaube ich, verschrieben, Mongole, das heißt Vongole, braunen Tomaten und Basilikum. Was sind denn braune Tomaten?
Ja, gibt es.
Ja, die gibt es.
Geile Antwort.
Und Vongole eher, mit braunen Tomaten.
Was sind denn braune Tomaten? Ja,
wahrscheinlich so ganz dunkelrote, die das sind ist, freundlich reingegangen. Ja, die habe ich sogar zu Hause gerade stehen. Musst du mitkommen. Das ist alles wie nach Tomaten.
So, Hauptspeise, ich finde, da ist ein bisschen mehr auf den Punkt. Ragout à la Bolognese mit Linguini, Zitronenrisotto mit Erbsen, Pad Thai, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das sind alles
sehr straight. Das ist alles sehr straight, ja.
Genau. Bin Vorspeise mit ein bisschen. So, beim Dessert finde ich auch spannend. Schokopudding, Apfelpfannkuchen mit Zimt und Zucker, Tiramisu. Und jetzt kommt noch mal so ein bisschen, ich lese auch eine Foodzeitschrift oder ich gehe auch in dem einen anderen Hipster-Restaurant mal essen. Die toskanische Erdmandel.
Ganz ehrlich. Der Klassiker.
Der Klassiker, der toskanische Erdmandel. Wer kennt sie nicht?
So. Das war also dieses Menü, Ärzte von einer unserer Hörerinnen. Und Tim sagte schon, das hört sich nach jemandem an, der, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Puderzucker auf das Ganze träufelt.
Ich sag mal so, es hört sich nach jemand an, der auf jeden Fall kulinarisch auch bei Instagram vertreten ist.
So.
Der gerne mal Bilder auch mal fotografiert und postet.
Und dann hat mir ein Fiete-Hörer eine E-Mail geschickt. In der gestern veröffentlichten Podcast-Folge liest Melzer das Menü des Lebens vor. Dort wird unter anderem Vongole, toskanische Erdmann, Himbeer, Essig-Emulsion gesprochen. Teile dieses Menüs sind nahezu wortgleich mit einem Menü des Sterne-Restaurant Bodendorfs. Und unten drunter kommt jetzt also der Auszug der Speisekarte. Wo zumindest einmal, Tim, du kannst es ja gleich mal selber vorlesen, sich das ein oder andere tatsächlich wiederfindet.
Lieber Sebastian, das Leben ist doch schon kompliziert genug. Warum musst du dich da jetzt auch noch einmischen?
Und ich nicht, das sind unsere Hörer. Ich vertrete nur die Meinung der Hörer.
Vielleicht ist ja diejenige, die
in dem Restaurant inspiriert worden, ja, und findet das ihr Menü des Lebens.
Nee, ne? Aber arbeitet da. Wir hatten mal eine schöne Idee. Das war mal, wir wollen eigentlich mal dem einen Hörer die Möglichkeit geben, hier mit uns zu sitzen und übers Leben zu fraternisieren und wie sagt man, nicht
philosophieren
und dabei zu sein. Und dann haben wir uns einfallen lassen, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir uns eine Speisekarte schicken und diese ist sozusagen das Golden Ticket, wenn sie uns gefällt.
Aber eine ganze Karte?
Eine Karte, drei Gerichte.
Achso.
Thema, Menü meines Lebens.
Ah, okay.
Kann alles sein.
Ja, bis dahin war die Idee brillant und dann kam Sebastian und seitdem ist es der größte Rohrkrepierer, den man sich nur vorstellen kann. Ja.
Weißt du, was mir gerade auffällt?
Und er lässt nicht los. Ja, ich habe, glaube ich, schon im September, Oktober gesagt, komm, wir machen das, wir suchen ein Menü aus, wir thematisieren das in diesem Podcast nicht mehr, wir nerven unsere Gäste nicht mehr damit, wir vergeuden keine Sendezeit damit, indem wir mal wieder die Regel erklären müssen zum tausendmal, die wir selber nicht verstehen.
Und deine Laune wird immer schlechter dann,
ja,
ne?
Und jedes Mal, und ich sage, nein. Und das ist so wie 20 Minuten Pause. Aber, weißt du, es kommt immer noch mal, und ich bin langsam auf dem Level.
Ja, und selbst Atze ist jetzt eingeschlafen. Ja, also spätestens jetzt müsste es klar sein.
Warum glaubst du, Patrick, mein Partner, wenn es ums Business geht, und auf einmal Atze, wenn es um Langeweile geht? Und vertraust du mir nicht?
Ich damals der König zu Mozart gesagt, zu viele Noten.
Ja, du sitzt einem Typen gegenüber, der zu groß für Wetten
das
ist.
Aber damit kann ich arbeiten. Guck mal, das ist ein Satz.
Nein, aber
sagt, zu viele Noten.
Nein, wir kommen gerade in den Sinn. Ich habe eben den Hänsel zur Sprache gebracht, den Melzer haben wir hier sitzen. Nehmen wir mal einen unbekannten Spitzenkoch in Deutschland, unbekannt, der bewusst kein Fernsehen macht, Harald Wohlfahrt, ist, ja, glaube ich, unter Köchen unumstritten ein, ja, Topkoch. So, und wenn du die drei genannten, die stehen jetzt auch für viele andere, wenn du die siehst, wenn die essen gehen,
ja,
was machen die? Bei dir weiß ich es nicht, aber vermute ich mal.
Die gehen bei mir nicht essen.
die essen einfache, gute Lebensmittel. Ja. Habe ich recht?
Richtig.
Absolut. Und das beobachtest du wirklich bei Spitzenköchen überall. Das ist nicht noch da und einmal Bärlauch durch die Küche getragen und Bärlauch kam früher übrigens in den Schweineeimer.
Ja.
Aber egal, das sind die Stimmen eines Jungen vom Lande.
Ich bin dabei.
Nein, aber du kannst bei allen Spitzenköchen beobachten, dass wenn sie selber essen, sie klare, gute Lebensmittel mit wenig Zutaten essen.
Achtung, Emotion.
Ja. Und das kann auch mal das richtig gute Olivenöl sein mit einem guten Stück Brot, oder?
Ja. Das kann auch mal nur Brot sein.
Oder auch gar nichts.
Ja. Ja, das Menü des Lebens wäre bei mir Spaghetti, trockene Spaghetti mit Himbeermarmelade. Das ist halt der Munchi, den ich hatte, als ich das erste Mal mit meinen Freunden gekifft habe. So, wo ich dann wirklich so, das ist eine Erinnerung, die ich habe. Ich habe diesen Geschmack, ich habe dieses Pastöse der zusammengeklebten, leicht angematschten Trockenspaghetti, die dir, wenn du sie nicht gut beißt, den Rachen aufspießen. Aber wenn du es erstmal zu diesem leichten, geschmacksneutralen Karamellbonbon zusammengelutscht hast,
ja.
Und wenn dann diese Brüchigkeit reinkommt, weil du es schön eingespeichelt hast, plus kombiniert mit der süß-sauren Komponente der Himbeere, fantastisch.
Also ich stehe auf diesen Schmerz, den dieses Menü des Lebens verursacht, ja. Den ich von dir jedes Mal dann verbal in die Fresse kriege.
Atze, ja, ich weiß gar nicht, wie man das einordnen kann.
Du machst ja schon ganz richtig.
Ich will schon eure Hörer ernst nehmen. Nur
gegen die Hörer.
Nein, genau.
Nein, die Hörer.
Deswegen habe ich ja gesagt, das richtig einordnen. So, ich weiß nicht, warst du schon mal Traube Tonbach?
Natürlich, ich habe sogar gekocht.
Und dann ja, tatsächlich. Ja,
bei Kitchen Impossible,
eine Sendung, die relativ neu war. Wohlfahrt halt 30 Jahre der Küchenchef und hat sich da wirklich den kompletten Respekt aller anderen Spitzenköche in Deutschland erarbeitet.
Thorsten Michel-Jett.
Ist ein ruhiger, besonderer, absoluter Spitzenkoch, kann man so sagen. So, das ist der Drei-Sterne-Bereich. So, ich gehe dann gerne mal nebenan in die Köhler- oder Bauernstube. Das Essen kommt aus derselben Küche, schmeckt auch gut. So, und Einfachheit ist ein Ding, was oft vergessen wird. Und ich wollte aber eigentlich da über die Gäste sprechen. Da sitzen die Gäste, die zahlen dann teilweise für so einen Abend zu 2, 7, 8, 1200, 1500 Euro mit den begleitenden Weinen und so. Dass für die das natürlich ein anderer Event ist, als jemand, der ständig mit so guten Lebensmitteln und so guten Kombinationen zu tun hat, ist ja auch klar. Nur, das ist ähnlich wie die Anschaffung einer Küche für zu Hause. So, ich glaube,
die teuerste rosa eine Kühe. Hast
ja, da kommen wir gleich
drauf. Hast du bitte ein Foto?
Ich zeige es dir gleich. Tatsächlich, ich habe übrigens auch ein rosa Handy. Aber wie du siehst, wenn wir schon über Küche sprechen, hast du Bulthaupt ist glaube ich das teuerste Marke in Deutschland für Küchen.
Ist eine Marke,
hast du jemals ein gutes Essen in einer Bulthaupt-Küche gekriegt?
Ein einziges Mal, aber dieses
Gericht. Das ist aber geliefert.
Aber dieses Gericht ist leider so klischeebehaftet durch und durch.
Jetzt also bin ich gespannt.
Ja, das ist, es ist
Steinbutt.
Nee, es ist St. Georg. Es ist eine Bulltop-Küche. Es ist ein durchinszenierter, perfekt gedeckter Tisch Abend gewesen mit dreifachem Testkochen vorher, weil die Gäste kommen, den richtigen Gläser zu den richtigen Getränken und ich sag mal, ich muss mich an der Stelle und das Partner, das Pärchen, das geladen hatte, war gleichgeschlechtlich.
Aha. Jetzt weiß ich schon, er ist Maskenbilder, ne? Ja, nämlich, ich komme jetzt gar nicht auf den, der mit den Locken.
Und es war so auf den Punkt und es war so ein brillantes, schönes Essen, aber das war gelebte Bulthaupt oder aha. Gelebte.
Ey, weißt du, dass ich durch Zufall mal in dieser Küche war? Und zwar, ich komme jetzt nicht, war früher bei erste Staffel Germany's Next Topmodel, war er der Visagist und saß, glaube ich, auch in der Jury. Irgendwie so.
Das möchte ich an dieser Stelle nicht bestätigen.
Ist ja auch egal, ist ja kein Malus. Auf jeden Fall waren wir da lange Reihe heißt das da in St. Georg, ne?
St. Georg, auf jeden Fall,
ja. Waren wir saufen und er hat ja auch eine Kneipe gehabt und ich habe dann, irgendwann saß ich in der Kneipe und irgendwann, ich glaube schon zweite Mal zur Toilette gewesen, AVT, wirklich voll bis unter die Kalotte sehe ich, oh, hier sind ja nur Männer. Und ich sage ihr, Boris, du auch? Ja.
Ich möchte das gerne Leute an dieser Stelle nicht bestätigen.
Und dann waren wir in dieser Wohnung, die dann da in der Nähe ist. Ja. Die Wohnung, eine Sensation, oder?
Jetzt kann ich sogar widersprechen. Es ist nicht Boris gewesen.
Ah, okay, gut. Aber
dicht dran.
Gut, ich habe gedacht, der wohnt in so einer Studenten-WG. Davon war ich ausgegangen. Ich wusste ja nicht, dass auch so die dritte Reihe bei Johnny's Next Topmodel auch noch Geld verdient.
Natürlich.
Aber, und ich weiß, dann kam ich in eine Wohnung, so ein Loft.
Wieder eine Sendung, wo ich noch nie eingeladen war übrigens.
Wo, Germany's Next Topmodel.
Ja, du nimmst ja jetzt alles als Auszeichnung. Ne?
Zu groß für German.
Wenn man gar nicht mehr angefragt wird, dann ist man nicht das da. Und da war es eben auch so, dass diese Küche, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Ich habe gedacht, das gibt's ja. Ich habe gedacht, das gibt's nur in der Rama-Werbung. Aber ich wusste dann als Junge vom Lande, sowas gibt's wirklich. Und dann stand der Entschluss fest: Eines Tages muss ich nach Hamburg ziehen. Ich glaube, ich habe gerade hier schon das eine Glas zu viel getrunken.
Eines Tages.
Wegen dieser Küche. Was hat es mit deiner rosafarbenen Küche auf sich?
Ich
halte das übrigens für eine der besten Ideen ever.
Ja, aber du magst ja rosa auch gerne.
Ich finde rosa ist eine so schöne Kontrafarbe zu Lebensmitteln.
Weil wir es uns leisten können. Und weißt du, was in der Küche richtig geil aussieht, wenn das Holz alles rosa ist? Eine schwarze Arbeitsplatte. Nee, schwarz und rosa, das
matchst du sehr. Welche Materialien?
Sprich bitte mal weiter, dann suchen wir eben das Foto.
Was ist denn die perfekte Arbeitsplatzmaterialie? Ist das sowas wie Graphit wahrscheinlich?
Nee, das ist eigentlich eine Kombination. Also es ist Holz sogar, wirklich für Teige etc. Finde ich Holz so zum Kneten, Nudelteige und Pizzateig. Finde ich ganz schön, wenn du ein bisschen Stein ist schon ganz gut. Mhm. Und welches Stein? Das Einzige, was ich wirklich nicht mag, ist Kunst, selbst Beton ist ganz schön. Also
wie heißt denn das, was auf den Tischen in deinem rosanen Teil der Bullerei ist? Das Material aus diesen Schneidebrettern?
Formaldehyd?
So heißt das?
Nein, aber Kunststoff.
Kunststoff.
So.
Und das sind Schneidebretter. Schickt sich sowas nicht in der Küche als ein Teil zu machen? Macht doch Sinn eigentlich.
Die neuen Arbeitsplatten sind so eine Mischung aus Keramik und und die sind wirklich so, da kannst du, glaube ich, mit einem Beil draufhauen.
Ja. Marmor hat ja, oder Granit ist ja säureempfindlich. Und dann, wenn er mal die Zitronenscheibe, dann mögen sie die Flecken nicht.
Ich habe ja früher noch. Gerade Marmor, ne?
Ich hört man im Taunus immer, nee, Marmor haben wir nicht, da sieht man die rotfeinen Flecken immer.
Ist das so?
Ja. So.
Also als ich jung war, habe ich teilweise ja zu Hause bei Menschen gekocht und bin da in eine sehr edle, sehr feine Küche einmal eingeladen worden. Das war im Rahmen von Präsentationen aufstrebender junger Künstler, habe ich sozusagen ein bisschen die Hors-d'oeuvres gereicht. Und da wurde immer die gesamte Küche abgedeckt, wenn ich gekommen bin. Also die Wände mit Zeitungspapier und die Arbeitsplatte. Und bei der Arbeitsplatte gab es so eine Spanplatte drüber, weil die gesagt haben, naja, wenn der uns die Küche versaut, haben wir keinen Bock drauf. Wenn wir selber, die war so hyperempfindlich und hat so gar nichts mitgemacht. Aber ich finde, das Schönste ist, oder das Geilste ist ja eigentlich, wir reden immer so von Patina. Und manche Dinge müssen ja Patina erst entwickeln.
Ja.
Und diesen Zustand, das ist die größte Herausforderung, Dinge neu zu kaufen und den Weg zu begleiten, während es Patina entwickelt. Das heißt, der erste Fleck.
Dann ist es erst echte Patina, oder?
Da kriegst du ja noch Gänsehaut. Da ist so, ich hab einen Stuhl zu Hause mit wirklich schönem Leder bezogen. Als der erste Fleck drauf ging, da hat es mir das Herz zerrissen. Und jetzt ist das Ding so zugewichst, will ich nicht sagen, aber so, das ist nur noch Flecken,
Es wird nicht besser.
Und eigentlich putze ich das Ding jetzt auch nur noch mit Soße, also nicht mehr mit Reinigungsmittel, sondern nur noch mehr. Und jetzt sieht der so geil aus. Und wenn ich den versteigern würde, dann würden sich alle fragen, wie hast du das gemacht? Ja,
oder wie hier der Kollege Max Stroh immer sagt, ein Louis Vuitton Weekender niemals neu kaufen, immer gebraucht, damit die Patina drauf ist.
Ja,
Alles andere ist peinlich.
Ja, also bin ich dabei.
Insofern stimmt das natürlich.
Was machst du denn da?
Ich versuche gerade in den Tiefen meines Handys diese rosa Küche.
Mach das mal, weil wir arbeiten leider gegen die Zeit. Ich hab von Tims Assistentin gesagt bekommen, wir müssen pünktlich aufhören.
Darf ich doch kurz ein, zwei Fragen stellen? Zwei relevante. Nachdem, weil wir müssen ja den langweiligen Teil mit Sebastian in der Mitte rausschneiden.
Ich fand den auch gut. Willkommen 2021.
Nee, warte, mach das doch nicht so unromantisch. Nee,
das soll ich ja nicht sehen. Ich denke,
wir sind am Ende.
Nein! Ich bin doch noch, er macht das Ende. Noch bestimme ich hier.
Er macht das Ende. Also, noch bestimme ich hier.
Noch bestimme ich hier. wir haben jetzt trotzdem eine komische Zeit gerade, ne? Jetzt dass du deinen Humor übers Radio verbreiten musst, weil du die
in die Hallen
nicht darfst. Wie ist das gerade bei euch? In der, weil man hört immer, es wird genauso wie die Gastronomie, die Politik, die Veranstaltungsbranche.
Ah, total beschissen, echt. Also für so Leute wie mich, die lange dabei sind, ist es relativ egal, weil das ist dann einfach so ein Sabbatical und
wäre für mich wie als Fernseher auch schon ein paar Jahre, wo ich sage, na gut, ist das halt mal ein Jahr.
Kein Problem, ich genieße das auch. Ja. Nur alles, was so dran hängt. Tontechniker, Lichttechniker, die Tracker, Bühnenbildner und so weiter. Ich telefoniere die regelmäßig ab und frage, wie ist es? Die meisten sind ganz gut untergekommen, vom Bauleiter für so ein befreundetes Bauunternehmen bis jemand, der fürs Kanzleramt jetzt die Videokonferenzen technisch begleitet, sind die alle ganz gut untergekommen. Aber
dazu muss man sagen, ganz gut untergekommen ist, wenn der Chefchirurg vom UKE sagt, ich fahre jetzt Taxi, ich bin ganz gut untergekommen. Ne? Es ist nicht der Wunschberuf, den sie
Und es gibt eben auch viele, die gar nichts zu tun haben.
Ja.
Und wenn du mit 30 das jetzt erlebst als Techniker, dann ist doch okay, du schlägst dich irgendwie durch. Und wenn du im Taxi fährst oder eine Einfahrt pflasterst, aber alle Techniker so in meinem Alter, ja, die schon sich so einen gewissen Stand also erarbeitet hatten, aber die Branche einfach nicht mehr existiert im Moment und wirklich nicht existiert. Und die Veranstaltungsbranche wird ja noch später aufmachen die Gastronomie.
Viel später.
Für ganz erhebliche Teile der Veranstaltungsbranche sind das absolut katastrophale Zeiten. Und ich kenne auch Veranstalter, die wahrscheinlich gar nicht in die Branche zurückkehren werden.
Wie ist das gerade, wenn jetzt du als Atze, also weil ich habe ja auch Einnahmen, ich als Tim Melzer habe ja Einnahmen das ganze Jahr über. Wenn ich jetzt rein theoretisch im Vorjahr November zufällig eine Schwerpunktlegung meiner offiziellen Aktivitäten hätte, kann man da Fördergelder für beantragen?
Ja, kann man. Also ich würde in den Bereich fallen Opernhäuser, Theater, Tourneeveranstalter, weil ich ja meine eigene Tournee auch veranstalte.
Ja.
Ja, mir ist es zu blöd, diese Hilfe zu beantragen, weil mir geht's gut genug.
Ja.
Und da können besser andere von profitieren.
Aber könntest du nicht beantragen und deine Leute verteilen?
Ja. Oh, ja. Also, ja, ich kenne nur eine Bank überfallen und dann Leute verteilen.
Kennst du jemanden in der Branche, wo man sagt, okay, durch die äußeren Hilfen konnte ich mich retten oder kann ich mich?
Doch, da kenne ich einen.
Okay.
Ja.
Okay.
Gerade eben auch diese Firmen, die vielleicht im November, Dezember noch Tourneen gemacht haben, auch so Veranstaltungstechnikbranche.
Aber du kennst welche, die auch schon ausgezahlt sind?
Ich kenne welche, die ausgezahlt
sind.
Final. Zumindest haben wir schon mal 50% gekriegt, was in den Fällen aber schon ganz okay war.
50 von den 50.
Weil du hast ja auch keine Kosten.
Ja, ja, ja.
Nur die dranhängen, und gerade so Tontechniker, Lichttechniker und so weiter, sind ja oft Solo-Selbstständige.
Ja.
Ja, und die sind echt am Arsch. Ja, die haben wirklich keine Einkünfte, ne? Und wenn die eine Überbrückung kriegen, ist die oft so minimal.
Ja.
Ja, und du, wie es in der Gastronomie aussieht, weißt du besser als ich. So, jetzt du als Star und viele andere Hamburger Star-Gastronomen, die werden das schon irgendwie machen, weil sie noch andere Einnahmenquellen hat.
Wollte ich gerade sagen.
Also eine Pochetto hat, ich weiß nicht, wie es der geht, aber die hat sicher dann noch über die Öle und Versendung und so, was sie macht.
Also ich würde an der Stelle wirklich sagen, wenn ich Gelder beantragen würde, die meine äußere Tätigkeit angeht als Fernsehkoch, wäre das für mich nicht in Ordnung.
Nee, so. Also.
Aber ich als Gastronom habe alles Recht, jeden Euro zu beantragen, weil ich ein Unternehmen retten muss, von dem sehr viele Menschen abhängig sind. Also Mitarbeiter, Lieferanten, nicht jeder Lieferant ist von mir abhängig, aber ich bin ein Teil der Verwertungskette sozusagen. Also würde ich schon sagen, dass da der Gastronomie ein gewisser Anspruch zusteht. Definitiv. Mir als Star, also ich sage jetzt mal als Kochstar, wäre das schon.
Ja, wobei die Idee, die du gerade hattest, war ja gar nicht schlecht, das zu beantragen, um es dann weiter zu verteilen.
Das wäre nicht korrekt.
Als eine Art Trinkgeld, was der Gastronomie
also, erfüllen geht. Ja, aber das ist es.
Aber ich will ja das.
Ich kann das verstehen, aber es wäre nicht korrekt, natürlich.
Ja.
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 Naja, gut, das war nochmal
ein schöner. Ja. Ab sofort.
Können wir nochmal ein bisschen was Leichtes hinten rausmachen?
Ja. Wir können uns bedanken, dass Atze der dritte Stammgast bei Fide Gastro ist. Das heißt, du hast jetzt das Recht zu kommen, wann immer du willst, also hier zu Fide Gastro. Die rosa Küche musst du uns dann noch zeigen,
ich dir
die
zu,
bist du sozusagen schuldig. Das war der Neujahrsempfang bei Fide Gastro mit Atze und natürlich auch mit Tim. Auf ein gutes Jahr, Tim.
Dankeschön. Ich kann dir jetzt schon, ich mache gerade schon mal eine kleine Liste von Dingen, die du definitiv für Instagram-Netz nutzen wirst, um eine Aufmerksamkeit auf diesen.
Und dann wirst du sie dann
vorlesen. Ich will wieder in die Bullerei, weil das hat sich ja so ein bisschen als, wie sagt man das?
Ein neues Wohnzimmer entwickelt.
Ja, das ist ein kleines
Kleines. Du triffst halt da die Leute, ne?
Vor allem, Atze hat sich gleich die Kneipe-Ecke hinten geschnappt, die ihm auch wirklich gut steht, die ja neu eingebaut wurde in die Bullerei.
Ja, weißt von du, da
hinten
ja, von da aus hat man das alles so ein bisschen im Griff und jeder kann mal kommen und weißt du, so wie der alte Bartels. Ich habe ja ein offenes Ohr für alle. Ne?
Also Ich klau was von dir, ich nehme das mit. Und, ja. Und zwar wird mein neuer Slogan zu gut für Wetten das, zu groß für Wetten das.
Okay? Ja, das ist
und,
gut. Ich habe dich jetzt die letzten 20 Jahre rückwirkend entlastet, oder?
Aber nee, damit kann man nochmal. Ich finde schon, damit kann man gut arbeiten.
Wirklich. Ja, sehr gut. Ja. Und du darfst Planetarium für Fische gerne nutzen.
Ja, genau. Hab ich schon weiterentwickelt, als ich gerade saß. Ne? Also ein Aquarium ist Planetarium für Fische oder man könnte auch sagen, Autokino ist ein Puff für Autos.
Ja, aber da kann man dran schrauben. Großartig, vielen herzlichen Dank. Heute in der Tat ein wenig zeitlich limitiert. Fadi muss noch ein bisschen schaffen. Wir sind ja weiter im Boxending. Man könnte uns auch mal vielleicht die eine oder andere Idee für eine Fiete, wie heißt denn das Ding hier? Fiete Gastro. Das ist schlimm, das habe ich
ja gemacht. Was denn für die Idee?
Eine Fiete Gastro Box.
Ach so.
So, eine Fiete Gastro
Box. Viel gewünscht.
Eine Kitchen Impossible Box.
Ja.
Eine was für Boxen gibt's noch so? Weil stimmt, da wir haben noch eine Zeit lang eine Atze Schröder Box zum Beispiel.
Ja.
Oh, Atze Schröder Box, da könnten wir was reintun.
Hast du eine Idee?
Eine Locke.
Naja, es ist ja eine kulinarische, emotional aufgeladene Box. Und alles, was so mit den Personen, Persönlichkeiten, der Persönlichkeit, Charakter, bildlichen Darstellung der Menschen zu tun hat, die an dieser Box mitgewirkt haben. Und wenn sich das auf eine Art und Weise dann auch noch transportiert, dass man also nicht Barillanudeln einfach nur rumpackt, sondern vielleicht so ein Wein, vielleicht kochst du Marmelade. Oder?
Hast du vom Atze-Wein gehört?
Nein.
Ich habe ein neues Projekt angestoßen.
Sag mal. Wirklich?
Und zwar, ich würde mich jetzt gerne...
In dem Bratgerät der Küche verrückt.
Ich würde, wenn dieser Wein auf die Karte kommt, in der Bullerei, dann ist es... Pass auf. Und zwar, die Idee war, ein Wein für einen guten Zweck. Also ich verdiene ja nichts, im Gegenteil, ich muss teilweise die Bemusterung noch selber bezahlen bei Edeka und so. Dann hat Timo Wolf von Wolf Wein hat die Idee, bring doch einen Wein auf den Markt, um eben für einen guten Zweck... da Kohle zu generieren.
Ja, ja, ja.
Und dann war die erste Antwort lapidar, aber ihn ist ja eine Plörre wie bei Jauch oder Gottschalk. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe ein gutes Weingut, das Weingut Beck, das ist Rheinhessen, so 15 Kilometer von Mainz entfernt. Und dann haben wir einen Grauburgunder auf den Markt gebracht, der wirklich schmeckt. Einige Sommeliers haben gesagt, hätten wir nicht. Bei Atze denkst du natürlich erstmal, ne, 2,95, weg mit dem Scheiß.
Ich sag mal so, du denkst auf jeden Fall an zugefügter Süße.
Genau. Oder wie der Vater von Paul Panzer früher mal sagte, der hat in den Wein immer ein bisschen Zucker mit reingegeben und hat geschüttelt, hat gesagt, Junge, das gibt Öxle. Nee, aber dieser Wein ist wirklich gut und er heißt Atze Sonnenseite. 1,50 davon gehen an Schiri für sein Projekt.
Das Geld hängt an den Bäumen. Und das packen wir damit rein.
Das ist gute Idee.
Ja, und der schmeckt tatsächlich. Und mein Traum ist es, weil ja die Bullerei mein Stammlokal ist,
dass er irgendwann in der Bullerei auf der Karte steht.
Natürlich.
Und bitte probier ihn unvoreingenommen.
Hast du jede Flasche persönlich signiert? Oder?
Ja, die ersten 5000 Flaschen habe ich signiert, tatsächlich. Und ich bin beim Weingut Beck gewesen, da in der Nähe von Mainz. Und kann auch eine Flasche unterschreiben, ist natürlich 5000, ist dann wirklich hart, aber die liefen dann so raus, die Etiketten, und ich habe zack, zack, zack immer unterschrieben.
Aber gut, würde ich, das ist zweimal der gleiche, ne?
Genau, ich habe nur mit einer anderen Farbe unterschrieben, weil der eine Edding war irgendwann leer.
Ja, eine dritte hast du nicht dabei?
Nee, aber wir haben übrigens auch Magnumflaschen.
Also nur ganz kurz, nächste Woche habe ich Geburtstag, ich fühle mich noch nicht unter Druck gesetzt, mich sehr groß zu revanchieren.
Ja, aber du bekommst neue Gewichte für deine Decke von Atze zum
Vorschein. Also das ist, was? Du
Nein.
weißt, wovon wir reden. Das
ich
ist einfach
ich weiß schon, was ich schenke, aber es hängt tatsächlich mit dieser Therapiedecke zusammen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, von der du nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr profitierst.
So, das bedeutet im Klartext.
Ich freue mich Mörder, und ich finde das sogar, also im ersten Moment denkst du ja wirklich, muss ich irgendwas, einer der Gründe, weil es mal aufgefallen ist, fällt euch an meinen Kochbüchern was auf?
Ja, du bist nie drauf.
Richtig. Ich bin nie drauf.
Außer auf dem ersten.
Ja, aber das ist noch Jugendsünde.
Weil und warum?
Weil ich immer denke, diese Bücher ist anders als Zeitschriften. Bücher sind für immer gemacht.
Stimmt.
Und will ich immer in meine Fresse gucken. So, das ist so,
nicht
ich habe das verglichen.
Du, oder
könntest du das bitte mal Johann Lafer sagen?
Das ist so, wo ich sage, Mensch, die Bücher, die Inhalte sind manchmal sehr, sehr gut, aber sie verlieren an Aktualität, weil natürlich die präsentierte Person da drauf muss man nicht immer haben. Also vielleicht, also will ich da. Und deshalb habe ich immer so eine Abneigung gegen bildliche Darstellung von Menschen, die sozusagen ein Produkt machen und sich selber auf dem Cover. Ich weiß, das verkauft. Ich denke nur, die Wertigkeit des Produkts macht. In diesem Falle, warte ganz kurz, in diesem Falle ist es Kunst. Es ist eben nicht, es, weil ihr habt euch Gedanken gemacht und es ist wirklich, es ist Kunst. Hier. Es ist zwar dein Gesicht drauf und das Letzte, was ich normalerweise kaufen würde, ist irgendwas mit deinem Gesicht drauf. Das ist blödes Letzte.
Arschloch.
Ja? Aber wäre das nicht,
Klopapier
für aber was ist denn, aber, was ist denn,
das ist Kunst, das ist geil gemacht.
Was ist denn mit einer Fiete Bam Box? Da könnte das doch wunderbar mit drin sein.
Ja. Macht ihr auch halbe Flaschen?
Nee, aber Magnum.
Ja,
das ist schon die halbe Marke.
Ja, wollte ich gerade sagen, dann sind wir durch.
Also, wenn wir uns das nächste Mal hören, Tim, dann ist es die Jubiläumssendung, die 50. Ja. Da knallt's richtig. Und du bist dann auch 50, also eine doppelte Jubiläumssendung.
Stimmt.
Insofern.
Ey, Tim, wir müssen diesen Wein auf die Karte von der Bullerei kriegen, wirklich. Und die Leute tun noch Gutes. Also, trink dich und tu Gutes, mehr geht doch gar nicht.
Ich sag mal, so wie es aussieht, wird die Zeit dir in die Karten spielen, weil irgendwann sind wir so weit am Boden, dass wir alles auf die Karte packen. Hauptsache, wir verkaufen noch irgendwas in der Bullerei.
Also, leg ich dir hier nicht nur den roten, sondern den Hermelin-Teppich in Sachen Wetten, das aus und das ist der Dank.
Ich verspreche es dir, wir haben ihn auf der Karte am Eröffnungstag, wenn wir die Bullerei wieder aufmachen.
Ja, das ist ein Wort.
Und am Eröffnungstag, wenn wir wieder richtig präsent sind. Wir reden jetzt nicht von so, ach so, mal kurz einmal auf, einmal zu. Wenn wir, und das,
pass auf, ich bin
leider wird das wahrscheinlich eher nach Ostern. Wir arbeiten.
Ja, ich habe die Befürchtung, dass wir irgendwann mal sagen, diese 7 Corona-Jahre.
Ja, ja, genau.
Das die waren echt scheiße.
Das wird ja nicht besser. Aber es ist definitiv am Öffnungstag drauf. Gut. Definitiv auch schön präsentiert. Auch mit dem Aspekt dahinter zu sagen, okay, wir geben jetzt auch mal trotz der ganzen Phase, gehen wir nochmal irgendwie was weg.
Ich werde da sein, werde mit jedem Gast ein Glas trinken.
Das finde ich gut. Das finde ich sehr geil.
Ja, ich werde es versuchen.
Ey, komm, das ist immer, wird noch immer noch mit Einschränkungen öffnen dürfen. Also die 200 würde ja wohl schaffen.
Entschuldigung, macht doch, was ihr wollt.
Ja? Oh, 200 Glas Wein, ich meine.
Das hätten wir heute, wenn du nicht ständig dazwischen gekommen
hättest. Ja, eben.
Also, in diesem Sinne. Sebastian, vielen Dank. Denk an meinen Geburtstag. Denk dran, ich kann schwer wegschmeißen. Sorge dafür, dass ich überhaupt nicht wegschmeißen muss, was das Geburtstagsgeschenk angeht. Atze, bei dir mache ich mir keine Sorgen.
Du kriegst eine
Pappfigur. Ich weiß, dass du von
Einkommensstruktur. Kriegst du was sehr Werthaltiges.
Ja. Ich weiß, dass du von der Einkommensstruktur, vom Größenwahn her, sich sehr in meiner Welt bewegst. Und
Brauchst du eine neue Küche? Ich schenke dir
zu meinem Geburtstag, du behältst die Kontrolle. Und zwar komplett. Ich finde das sehr großzügig von mir.
Ja, also ich eine Party, auf der ich war und ich die Kontrolle behalten habe, trotzdem, dass ich nicht geschenkt habe oder beschenkt wurde, hat es selten gegeben.
Ich freue mich sehr.
So, wir müssen.
Ich muss los, leider.
Was ist das denn überhaupt hier? Wo bin ich überhaupt?
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich wollte nur mal fragen, wann die
Bullerei wieder. Wir fällen jetzt ganz langsam aus. Danke fürs Zuhören.
Bis also du hast schon einiges erreicht im Leben. Nur, dass da immer noch nicht, du weißt nicht, wie man dieses Ding zu Ende kriegt.
Ja, einfach Schnauze halten, Melzer. Fertig. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr
macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.